babidi babidi babidi. Wir haben den 5. März. Sonntag, 10.30 Uhr, 10.29 Uhr, um ehrlich zu sein. Und es ist ein Jubiläum, ein Jubiläum. Es ist die 200. Folge Tape 200. Tatsächlich auch Tape 200. Die Snippets dazwischen sind quasi nicht mitgezählt. Ich glaube, normalerweise wäre es jetzt gerade Folge 208 oder so. Aber es ist Tape 200, ganz offiziell. Erinnern wir uns nicht alle noch, wie wir vor 3, 4 Jahren angefangen haben. Und wir wollen heute mal ein bisschen zurückschauen auf diese tollen 3, 4 Jahre und sind vollgepackt mit Energie, weil es ist morgens. Ansonsten kennt ihr uns nur von abends. Willi, was geht ab?
Max, vor der Folge noch so, ey Digga, ich habe alles vorbereitet, krass, Statistik, dies, das, alles. Und dann so erste Frage an dich selbst, wie lange gibt's denn da Podcast eigentlich schon? So 3, 7, 12 Dekaden vielleicht, Monate.
Wie in einer guten Beziehung, man vergisst solche Daten, weil die sind nicht wichtig.
Alter, das muss, ich glaube, das sind schon 4, 5 Jahre.
Ich glaube auch, oder?
Also ja, Anfang war weil das. Weil die allererste Folge, glaube ich, haben wir aufgenommen in meiner ganz alten Wohnung.
Mhm, haben wir.
Am grünen Weg. Also selbe Straße.
Oh. Ah, fuck.
Morgen, Rewind. Morgen so 7 Milliarden Fans. Wird es gleich die Statistik sehen. Nein, also, fuck. Egal, hier auch in Spich. Und wann habe ich da gewohnt? Da habe ich damals bei Yes gearbeitet. Da war ich so gerade aus dem Studium raus. 24.
Gut aussehend. Volles Haar.
Genauso am Arsch wie jetzt. Genauso Wrack, aber weniger Jahre auf der Uhr. Das heißt, 5, 6 Jahre locker irgendwie so.
Hm. Ich meine, 5, 6 Jahre tatsächlich krass. Ich war irgendwie so bei 3, 4, aber sind wir ehrlich, wir haben 23. Ich glaube, warte mal, ich habe doch extra, wir haben doch die Statistiken hier extra aufgerufen mal.
Aber die sind also nicht die so ganz akkurat, weil wir einen Umzug hatten von Sound.
Genau. Aber hier steht 2018. Also, aber sind wir schon seit 2018 bei Podigy? Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht doch ganz akkurat getrackt, oder?
August 2018. Ich weiß nicht, dass die Metadaten übernommen haben und das, aber.
Ich glaube, August 2018 kommt hin. Das sind dann 5 Jahre. Krass.
Ja, ungefähr.
Das ist ganz schön viel. Ganz schön
lang. Immer noch so schlecht wie am ersten Tag. Geil. Ist das Loyalität sich selbst gegenüber? Bleib dir treu?
Ja. Leb deinen Traum. Denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich
der. Digimon wäre jetzt richtig gut an so einem Sonntag. Zugleich einfach so 6 Stunden Binge-Watchen.
Das fände ich auch ganz gut eigentlich. Ja.
Du bist ja perfekt vorbereitet heute.
Absolut.
Alles am Start. Let's go.
Absolut. Du müsstest jetzt hier mein Setup gerade sehen. Ich habe hier rechts Statistiken. In der Mitte dich links meine neue Freundin Raffaella Cusati, dann links die To-Do-Liste und noch weiter links GarageBand quasi. Das heißt, heute ist sie
Raffaella. Wie schreibt man das so?
Findest du nicht. R-A-P-H-A-E-L-A Cusati mit C-U-S-A-T-I.
Who dat?
Niemals findest du die, oder? Vielleicht so ein Xing-Profil?
Founder und CEO von Nubana AG.
Mhm. Das ist meine neue Freundin. Chiara hat es nicht mehr getan.
Oh,
ich
wow.
Ich um meinen Fernseher.
Nee, pass auf. Aus der Schweiz?
Ja, aus der Schweiz. Ich dachte, ich probiere mal was Verrücktes.
Fangen wir mit dem spannenden Teil an. Scheiß auf Statistiken. Let's go.
Wer ist ja.
Ich habe auch ihre Telefonnummer. 044.
Was? Ja.
Mehr kindwilliger Admin.
Exakt, das ist Nubana. Ich will da gar, also das, ja, ich dachte, ich nenne das nicht, weil ich will da so ein bisschen drauf rumbashen, aber.
Aber lass mal bashen.
Okay. Also, ich hatte Freitag meinen Leistungskurs in Perda und wir gehen gerade so Richtung Abi und das letzte Thema ist jetzt so ein bisschen das ganz weirdes Lehrplanthema, irgendwie so Professionalisierung in pädagogischen Institutionen. Also so ein bisschen. Alles und nichts, da gibt es jetzt nicht die Theorie für oder so, sondern es ist
kann
einfach
ich dir
so.
Geben. Kein Problem.
Können wir gleich gerne gucken. Aber es ist mehr so, also ich interpretiere das einfach so nach dem Motto: Wir gucken mal, was ist eine Kita, wie arbeitet man da, ja, was kann man da tun und dann beziehen wir unsere Theorien quasi, die wir schon im Kopf haben, in unserem Werkzeugkoffer, beziehen wir quasi auf diese Institution sozusagen. Und dann gibt es im Buch so ein Beispiel mit: Hier, das ist die neue App, Nubana, irgendwie, wo Menschen, also Erzieherinnen und Erzieher in Kitas sozusagen, haben quasi alles in so einer App. Also grundsätzlich klingt das erstmal super cool nach was, was ich
auch... Warte mal ganz kurz, was für ein Buch? Ja. So ein Schulbuch oder was?
Ja, entstand so das Klassenbuch oder so Notizzettel oder wie auch
immer. Nein, aber wo war die App?
Ach so, im Schulbuch. Ja, im Schulbuch.
Geil, Alter. Ich frage mich, wie kommt man an so einen Deal ran? Also an wen muss man rantreten und sagen, hier, sponsert meine App in eurem Schulbuch?
Ich glaube, es ist Kritik. Also ich glaube, es ist nicht
sponsored. Aber die Nennung allein reicht ja schon.
Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem nicht sponsored. Also so wie ich Schulbücher und so einschätze, ist es eher so, wir brauchen ein Beispiel, wo man das dran kritisieren kann. Google, okay. App für Erziehung. Ah, hier, guck mal, die passt genau drauf.
Richtig läppsch.
Ich glaube, mehr ist es nicht, ehrlich gesagt.
Voll gemein.
Vielleicht unterschätze ich das, aber ich glaube, mehr ist es nicht. Und die werben halt so ein bisschen damit, nach dem Motto, hey, du willst da, also ich hatte, es schwankt zwischen Black Mirror und eigentlich ganz geil. Weil es ist, wie so oft eigentlich, es geht darum, dass du sollst keinen Moment mehr deines Kindes verpassen. Die Kommunikation in Kitas soll erweitert und verschlankt werden, also irgendwie beides zugleich. Mhm. Zum Beispiel, dass du dann dass die Erzieherinnen dann eintragen können, hat dein Kind heute Gemüse gegessen? Ja, nein. Mhm. Wie häufig wurde es schon gewickelt? War es auf Toilette schon? Oder keine Ahnung was. Mhm. Oder hat es irgendwas angestellt? Oder aber auch den ersten coolen Moment von XY, dass du dann ein Foto davon machen kannst und den Eltern direkt über die Nubana-App quasi bereitstellen kannst und so. Und wo das Witzige war, das haben wir jetzt erstmal so durchgelesen, es ist relativ neutral da beschrieben. Und mein letztes Kurs mittlerweile da so, ich weiß nicht, ob ich da zu viel Einfluss irgendwann mal genommen habe.
Alter, aber natürlich, klar.
Wahrscheinlich. sorry. die waren halt schon so mega kritisch, was ich ganz witzig fand, dass ich dann eher der war, der gesagt hat, ja, aber man muss ja auch, also hier ist ja eigentlich auch, das ist auch vielleicht ganz nett und so. Mhm. Also zum Beispiel gibt es auch so Funktionen wie so ein schwarzes Brett, so nach dem Motto, dass dann Erzieherinnen anschreiben können, so, hey, heute endet die Kita früher aus den und den Gründen und alle Eltern können das sehen, so, also ein bisschen wie eine Homepage in cooler. Und die Kritik daran ist so ein bisschen, also beziehungsweise das, was man kritisch reflektieren kann aus pädagogischer Perspektive, wie auch immer, ist halt so ein bisschen, muss dein Kind immer Daten liefern in irgendeiner Form? Also so nach dem Motto, muss jeder Moment getrackt werden, schon bei Kita-Kindern? Ist es wichtig, dass wenn das Kind nach Hause kommt, dass dann gesagt wird, ah, du hast ja heute gar kein Gemüse gegessen, also essen wir heute Abend Gemüse, weil wir müssen das optimieren, deine Ernährung. Oder ich muss die Erziehung optimieren im Sinne von, hey, wir haben doch abgesprochen, du sollst Gemüse essen, warum hast du es nicht getan und so weiter und so fort. Und da denke ich natürlich an unsere Kindheit und auch aus, wie gesagt, dieser, wie auch immer man das nennen möchte, pädagogischen Perspektive, so könnte man die Frage stellen, ist es nicht auch in Ordnung, wenn Kinder Freiheiten haben und mal lügen und mal schwindeln und mal sagen, ja, ich habe Brokkoli gegessen, lass mich jetzt bitte Schokolade essen. Und wenn man das quasi alles so verhindert und dann aber immer die Eltern an einen längeren Hebel setzt, kann ich mir vorstellen, dass das ein ganz ungesundes Eltern-Kind Verhalten oder Beziehung entwickeln kann, nicht muss, kann, wichtig, kann. Weil, das ist so ein bisschen meine These, wenn wir die Möglichkeit haben, Daten zu erheben, dann entwickeln wir irgendwann auch so ein Need dafür sozusagen. Also, so nach dem Motto, es schreit jetzt keiner nach, dass ich wissen will, wie viel Brokkoli mein Kind in der Schule isst, aber wenn es möglich ist und ich vorher so ein bisschen auch anti war und dann vielleicht gesagt habe, ach, brauche ich gar nicht. Dann aber alle Kinder und Eltern in meiner Umgebung das irgendwie haben und sagen, wie, du trackst es nicht? Und dann hinterfragst du dich, bin ich schlechter Papa, bin ich schlechte Mama? Und ich muss das ja vielleicht auch mal machen. Ich ziehe da relativ schnell den Bogen hin zu so Tracking-Uhren, dass es mittlerweile ja so Smartwatches gibt, die eigentlich gar nichts können, so für Kinder, aber getrackt werden können sozusagen. Was ja auf dem ersten Blick wieder, das ist das manchmal mit diesem Black Mirror versus irgendwie auch ganz cool, auf der einen Seite positiv, du musst dir weniger Sorgen machen, du musst vielleicht weniger so hinterher telefonieren, bist du gut angekommen, sondern du guckst einfach drauf und siehst, gut angekommen, alles cool. Negativpunkt, aber wir kennen alle, wir kennen nicht alle Mütter und Väter, sondern ich meine auch so ungesundes Verhalten mit solchen Sachen. Ich glaube, man kann sich schnell vorstellen, dass man dann doch einmal mehr drauf guckt und dann fährt das Kind mal einen Umweg, weil es einen Freund getroffen hat und dann denkt man schon so, was ist passiert? Und auf einmal gehen Dinge an, die vorher nicht angegangen sind. Genauso langer Bogen bei der Nubana-App. Vorher war das alles vielleicht nicht so wichtig, sondern hat man sein Kind abgegeben, man hat Vertrauen gehabt, das läuft schon. Und jetzt kommen dann Eltern und sagen, warum haben sie denn da kein Bild von gemacht? Gibt es denn heute nichts Besonderes? Ist das, keine Ahnung und so weiter. Und das ist so ein bisschen meine Sorge. Und erstmal da ein Cut, weil dann kommt gleich Raffaella Cusati ins Spiel. Was denkst du davon?
Ja, ich habe in der Zwischenzeit mal die App angeguckt und jetzt so der Pitch, den ich sehe auf der Website, ist diese App ist quasi wie so eine Art Betriebssystem für deine Kita. Also wenn du jetzt sagst, wie manage ich meine, also aus verschiedener Perspektive, also wie leite ich, wie steuere ich so eine Kita, dann ist das quasi so, dass alles in einem Paket, wo du sagst, die Kita-Leitung hat die Möglichkeit quasi zu sehen, hey, wie ist zum Beispiel die aktuelle Auslastung meiner Kita, also wie viele Kinder sind heute da, wie viele Kinder sind heute krank, wie viele Kinder haben wir insgesamt, wie viele Erzieher sind gerade tätig, in welchen Gruppen sind die eingeteilt und so weiter. Das heißt, du hast relativ guten Überblick, so, hey, haben wir genug Leute, wo fehlt's und hast auch so, also auch so eine Art Kalenderfunktion, wo du siehst, okay, letzten Wochen war es halt so oder hatten wir halt viele Krankheitsfälle bei Erziehern zum Beispiel, das ist halt blöd, weil wir hatten eine Unterbesetzung. Das ist so ein bisschen die grundlegende Steuerung, inklusive Kommunikation, dass du sagen kannst, hey, ich kommuniziere sowohl mit Mitarbeitern als auch mit Eltern und kann halt über so Updates schicken oder halt Nachrichten erhalten, weil zum Beispiel diese Eltern sagen, hey, ich habe ein Anliegen, bing, und zack, bist du via DM quasi verbunden.
Genau.
Fürs Kita-Team sieht das ziemlich ähnlich aus, mit einem anderen Fokus. Da geht es eher so um die Kinder. Hier schreiben die so Dinge wie, hey, du kannst halt eben dann auch, die Eltern können sagen, hey, mein Kind ist krank, also schicken das direkt über die App oder siehst du, oh, heute, klein Tim kommt heute nicht. Dann siehst du so Sachen wie, okay, wer darf das Kind abholen, welche Medikamente braucht das Kind, welche Allergien hat das Kind vielleicht und so weiter.
Genau, das hätten die halt vorher sogar auf ihrem Papierzettel sozusagen. Das haben die jetzt auch gerade alles schon, nur halt Papier sozusagen. Das ist halt einfach dann smart und cooler gemacht sozusagen.
Ja, genau. Und auch da diese Kommunikationsfunktion, ne? Wenn zum Beispiel Eltern sagen, hey, ich habe hier irgendwie, ich muss heute früher kommen, bla bla, könnt ihr das halt per App quasi schicken, glaube ich, oder so. Und das, was du beschrieben hast, da sieht man hier auf so Screenshots mit, okay, wann hat das Kind geschlafen, wann wurde es gewickelt, wann hat es gegessen und so weiter. Ist hier auch dargestellt. Und für Eltern so eine Art, wie du gesagt hast, so ein schwarzes Brett mit, hey, nach dem Motto, was hat mein Kind heute erlebt? Dann mit einer Pinnwand, mit Nachrichten, mit einem Essensplan und so weiter, wo du siehst, okay, was gibt's diese Woche in der Kita zu essen? An sich, wenn ich das so sehe, denke ich mir halt erstmal, okay, klingt, also ehrlich gesagt wundert es mich, dass es das nicht, also wenn das nicht benutzt wird,
weil das so. Ja, auf jeden Fall.
Wieso, das ist so, das ist eigentlich so die Standarderwartung, die ich hätte, so nach dem Motto, wie wird heute im 21. Jahrhundert, im Jahr 2023, so eine Kita gemanagt? Und wenn ich so überlege, wie bei mir hinten, so vier, fünf Aktenordner mit unendlich Papierkram.
Ich dachte Error 404.
Genau, versus halt eben so eine App, wo halt alles zusammenkommt, wo ich halt den direkten Zugriff habe. Kann ich mir vorstellen, es gibt viele, viele Szenarien, wo das einfach smart ist. Das ist so nach dem Motto, hier ist ein Dokument, zeichnen Sie das, geben, bestätigen Sie das quasi direkt in der App und dann hast du die Freigabe. Also kennst du dieses Laufzettelprinzip, gerade so in Grundschulen oder in Kita so, ah, hier ist morgen St. Martins Zug oder wie man es heute nennt, Lichterfest, whatever, hier bitte einmal unterschreiben, gib das deinen Eltern und dann geht das 200 Mal verloren und man druckt Papier aus. Und also von daher erstmal smart. Klar gibt es bestimmt Eltern, so wie du gesagt hast, die das quasi auf eine Art und Weise nutzen, die komplett einfach ihre selbst noch unreifen Wesenszustand quasi repräsentiert. Sprich, ich bin so quasi verunsichert über meine eigenen Skills in meiner Kindererziehung, dass ich quasi anfange, kompletten Blödsinn zu machen, wie ich tracke jeden Atemzug meines Kindes und stopp das mit genau 700 Milligramm Brokkoli jeden Tag voll, damit es auch die optimale Ernährung hat, bla bla bla. Also diese komischen Ausnahmefälle hast du wahrscheinlich immer. Da ist auch die Frage, wird die App das verstärken? Potenziell schon für diese Leute, die halt eben da so ein Thema haben mit sich selbst und mit ihrem Kind. Im Grunde genommen glaube ich, dass es einfach erstmal nur praktisch ist, das Ding. Und sehe da jetzt auch nicht so den riesen Pain. Wohl wissend, dass ich auch nicht weiß, wie wichtig sind so Informationen, wie wann hat das Kind das letzte Mal gegessen. Ist wahrscheinlich auch ein Unterschied zwischen so einem U3-Kind, wo du sagst, hey, das muss halt irgendwie alle 3-4 Stunden mal essen, weil sonst hat das irgendwie ein Thema und wächst irgendwie nicht. Und wann hat es geschlafen, ist vielleicht auch eine wichtige Information für Eltern, so im Sinne der Gesamtsteuerung, so nach dem Motto, schick das Kind heute um 6 ins Bett oder um 7 oder um 8. Ich glaube, bei ganz, ganz kleinen Kindern ist das tatsächlich ein Thema, so Schlafrhythmen und Essensrhythmen. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist eher so die Frage, gehen die Eltern damit smart um oder nicht? Und zu dem letzten Punkt des Gruppenzwangs, so nach dem Motto, du musst dein Kind komplett tracken oder nicht. Auch da denke ich mir halt, das kann immer entstehen, unabhängig von der App. Also, dass Menschen quasi anfangen, so komische soziale Standards auszubilden und zu sagen, hey, wie, dein Kind isst Schokolade, was soll das? Bist du denn des Wahnsinns? Ich glaube, sowas kann immer passieren. Und ich glaube, da ist die einzige Lösung halt, zu sagen, die Eltern müssen halt so eine Art Immunsystem gegen so Bullshit entwickeln für sich selbst und sagen, hey, was glaube ich, ist der richtige Weg? Und wo lasse ich mich bewusst beeinflussen? Wo ziehe ich auch eine klare Grenze und sage, hey, Leute, macht, was ihr wollt, aber ich mache das auf meine Art. Ich glaube, das hat erstmal nicht viel mit so einer App zu tun. Außer halt, wie gesagt, für die einen paar Prozentpunkte, die sowieso halt in der Erziehung Thema haben und sich durch sowas halt massiv beeinflussen lassen. Aber dafür würde ich das, also ich glaube, der Trade-off zwischen, ist es praktisch im Alltag für alle Leute? Ja. Ist es gefährlich vielleicht für ganz wenige Leute? Ja. Ist es das wert, deswegen die App komplett zu killen, um diese 1% zu beschützen? Würde ich sagen, nein. Die müssen sich selbst irgendwie helfen oder da muss denen geholfen werden auf eine andere Art und Weise. Aber,
ja. Ja, also grundsätzlich würde ich dir zustimmen mit dem Management-System im Hintergrund und so. Das ist, glaube ich, total praktisch so, ne, warum das auf Zettel gemacht werden muss und so. Ich glaube, den großen Kritikpunkt, den ich eher sehe, ist dieses Kommunikationstool auf der einen Seite, weil da eben dieser Punkt, also ich finde, du hast es jetzt so gesagt, wie so ein kleiner Prozentteil, die paar Wahnsinnigen sozusagen.
Ja.
Meine Erfahrung und die Erfahrung so aus Schule ist so ein bisschen, was ich von Kolleginnen und Kollegen mitbekomme, dass die Corona-Zeit gezeigt hat, dass diese Wahnsinnigen nicht so in der Wahnsinn klingt so gemein, die sehr engagierten, sehr neugierigen, was auch immer, wissbegierigen Eltern, das kann ja auch positiv gemeint sein, wie auch immer, sind nicht in so einer krassen Unterzahl. Also da gab es ja immer diese ganzen Berichte und Studien zu, ne, wie viele Eltern beim Homeschooling neben den Kindern sitzen, während die ihren Online-Unterricht haben und so. Und wie viel, als wir auf einmal diesen Kommunikationsweg aufgemacht haben, der direkten Kommunikation, so nach dem Motto, dann, also dass Moodle wichtiger wurde sozusagen und dann da mehr Nachrichten kamen, dann kamen auf einmal auch Eltern von den Nachrichten, Nachrichten von den Eltern sozusagen. Ja, ja. Ne? Und da kam von, ich sag mal, ich hatte 30 Schülerinnen und Schüler und ich habe bestimmt von 10 Eltern eine Nachricht bekommen von den 30. So nach dem Motto, hey, mein Kind hat vergessen, ob das die Hausaufgaben gemacht hat oder nicht, können Sie mir das nochmal kurz sagen und so. Und das wurde so quasi so gang und gäbe in dieser Corona-Zeit. Das kann man natürlich sagen, das war eine besondere Zeit, deswegen war das da nochmal viel, viel mehr. Man könnte aber auch zumindest die These aufstellen, ob es so ist, keine Ahnung, ne? Dass je mehr Kommunikationswege man öffnet, je mehr Verunsicherungen, sag ich mal, in irgendeiner Form man liefert, weil also je mehr vorhanden ist an Daten, die ich abgreifen könnte, aber ja eigentlich nicht muss, sozusagen, desto mehr entsteht da vielleicht eine Verlangen, sozusagen. Das ist ja so ein bisschen meine These. Und da habe ich halt die Sorge, dass dieser Prozentsatz nicht so gering ist. Weil bei allem anderen würde ich dir komplett zustimmen. Ich würde nur sagen, ich habe das Gefühl, dieser Prozentsatz der Leute, die das nicht so gesund nutzen würden, für die das nicht so gesund wäre, ist höher, als man denkt. Das ist so ein bisschen wie bei der Freunde-App, so ich kann nicht die ganze Zeit tracken, so wenn ich das will und so. Das klappt in wahrscheinlich 7 von 10 Fällen gut und in 3 Fällen nicht. Und dann ist es schon irgendwie fast ein Drittel vielleicht. Also, dass es mal zum Problem führt. Und dann ist, finde ich, so die Frage, muss alles so, also, ne, die Raffaela, ich habe mit, also um das mal vorzugreifen, ich habe
mit ihr geschrieben. Kann ich noch mal kurz auf den Aspekt eingehen?
Sofort. Gerne.
Oder willst du erst Raffaela vorstellen?
Nein. Okay. Das kann ich ja noch.
Ich habe diese Situation super häufig im Arbeitskontext, dass quasi
man so eine Situation. Angst vor dem Unbekannten.
Man hat so eine Situation analysiert und dann sagt man, okay, warte mal, wie können wir dieses Problem lösen oder eindämmen? Und dann wählt man einen Weg, der aber eher so, sich sagen, aus meiner Sicht eher so oberflächlich versucht, so ein bisschen das Ganze zu dämmen, statt eigentlich den Kern der Sache irgendwie zu greifen. Und aus meiner Sicht, wenn ich das so diese 2-3 Minuten, wo wir das jetzt besprochen haben, das so aufdröseln müsste, was ist eigentlich das Kernproblem versus was sind die Symptome, die entstehen, wenn eben neue Dinge entschaffen.
100%.
Dann wäre so meine Kurzanalyse, das Kernproblem liegt darin, dass Eltern besorgt sind, dass ihre Kinder in der Schule nicht das leisten, was von ihnen erwartet wird. Erstmal so ganz
deutlich. Zum Beispiel oder ne? Sowas, ja.
So nach dem Motto, die Erwartungshaltung ist, mein Kind sollte die Hausaufgaben machen. Ich weiß es nicht, ich kann das nicht kontrollieren, ich habe diesen Kontrolldrang gegenüber meinem Kind. Und jetzt habe ich einen Weg gefunden, wie ich quasi die Information mir beschaffen kann. Hat mein Kind die Erwartung erfüllt oder nicht? Kann ich mich selber beruhigen? Kann ich meine Angst irgendwie eindämmen? Ohne diesen Kommunikationskanal davor war die Angst wahrscheinlich genauso da. Vielleicht auch nicht, weil sie nicht wussten, ob das Kind das überhaupt bekommen hat.
Ich glaube, das war dann dadurch, ne, deine Need war nicht so da. Vielleicht.
Genau, aber im Grunde genommen ist das Problem bei den Eltern, die sagen, hey, warte mal, ich muss mein Kind anscheinend da kontrollieren. Ich muss da hinterher sein und ich muss mir die Information selber beschaffen, weil die Kommunikation mit meinem Kind und dieses Vertrauensverhältnis zu meinem Kind ist irgendwo nicht so intakt, dass ich mich einfach zurücklegen kann und sagen kann, hey, das ist, mein Kind geht zur Schule, es kriegt Hausaufgaben, es kümmert sich selbst um das Eigenverantwortliche und so weiter. Das heißt, da sehe ich das Problem und diese Kommunikationsneeds oder dieses, oh Gott, was ist passiert und ich muss mich da irgendwie einschalten, ist so eine Reihe von Symptomen, die darauf aufbauen. Und im Grunde genommen könnte man jetzt auch sagen, warte mal, wir öffnen trotzdem alle Kanäle, aber wir sagen den Eltern klipp und klar, das sind Regeln, die funktionieren für euch, die funktionieren für uns alle nur, wenn ihr die einhaltet und wir bestehen da drauf. Und Regel Nummer eins ist, euer Kind ist in der Verantwortung zu gucken, welche Aufgaben es hat und so weiter. Es ist kein Kommunikationskanal für euch. Also Nachrichten, die von euch als Eltern kommen, werden einfach straight ignoriert oder aber noch nicht aufgeöffnet oder wie auch immer. Zweite Regel könnte sein, hey, die Erwartungshaltung ist, dass Kinder das lernen, in dem und dem Alter sich selber zu managen, wenn es um die Hausaufgaben geht. So, wenn wir irgendwie sehen, dass ihr daran teilhabt oder da mitmacht, dann zitieren wir euch in die Schule, dann gibt's ganz, ganz böse Schimpfe euch gegenüber, nicht dem Kind. So, das heißt, haltet euch da raus. So, das ist nicht euer Ding. So, lernt das jetzt. Wenn ihr das nicht lernen könnt, dann habt ihr ein Problem, liebe Eltern. So, dass auch von der Seite Schule auch mal so klipp und klar zu sagen, ey Leute, ihr tut euch selber und dem Kind nichts Gutes gerade. Also kriegt das in den Griff. Das ist euer Lernweg, den ihr jetzt parallel mit dem Kind geht, ist, haltet euch da raus. So, ihr müsst das Kind selbstständig werden lassen. So. Und das wäre so mein Ansatz zu sagen, okay, wo kann man vielleicht in der Kommunikation als Schule, wie auch immer, klare Erwartungshaltung setzen, klare Regeln setzen, klare Grenzen aufzeigen. Und dann kann man trotzdem diesen Moodle-Kanal öffnen. Der ist dann, wie soll ich sagen, der ist erstmal neutral. Das ist einfach ein Kommunikationskanal. Und für viele Kinder ja auch cool. Und ich würde jetzt sagen, sollte man Kinder oder also die Kinder, die das auf eine coole Art und Weise nutzen oder die Lehrer, die das als gutes Kommunikationstool nutzen, in irgendeiner Form jetzt bestrafen, weil es da selbst 30-40% der Eltern gibt, die das nicht im Griff haben. Würde ich sagen, lass uns lieber einen anderen Weg finden, um die 30-40% irgendwie klar zu bekommen, damit wir trotzdem die Vorteile genießen können, eben von Moodle zum Beispiel.
Ja, es geht ja, ausnahmsweise oder wie immer, ich weiß gar nicht so richtig, geht auf gar keinen Fall um verbieten oder nicht und sollte man das tun oder nicht, sondern es ist eher ein, da ist etwas, was auf den ersten Blick in meinen Augen erstmal cool aussieht, so wie diese App sozusagen, ne, die viele Vorteile bietet. Und wenn man die aber ohne drüber nachzudenken implementiert, hängen da in meinen Augen viele Probleme sozusagen dran, die man angehen muss, wie, dass wir uns darüber bewusst werden, dass Eltern dieses Bedürfnis vielleicht haben, dass wir vielleicht Eltern in so eine Situation bringen, dass, da könnt ihr natürlich sagen, naja, ist euer Problem, ihr seid alt genug und müsst ihr irgendwie hinkriegen oder wir müssen halt sagen, okay, können wir diese App in irgendeiner Form ändern oder können wir quasi Erwachsenenbildung in irgendeiner Form als Erzieherin oder Erzieher in der Kitas betreiben, was wahrscheinlich unrealistisch ist, weil die eh schon unterbesetzt sind und super hart mit ihrem Job zu tun haben sozusagen. Das ist so ein bisschen das, was ich noch sehen würde. Und auf jeden Fall würde ich dir auch dazu stimmen bei diesem Punkt mit, wir sollten nicht jetzt ein gutes Tool, wie jetzt zum Beispiel Moodle, abschaffen, weil Leute damit jetzt irgendwie nicht umgehen können in irgendeiner Form, sondern wir müssen irgendwie dafür Regeln finden. Problem ist, also die Realität zeigt, diese Regeln gibt es, die werden implementiert und wurden gemacht und du hast einfach von 1000 Schülern, ne, 1000 SchülerInnen haben wir, das sind halt 2000 Eltern in der Regel und davon hast du halt wahrscheinlich 100 prozentual, das sind ja gar nicht so viele, hast du 100 Leute, die halt das nicht auf die Kette kriegen sozusagen, aber die sorgen dann im Zweifel für so viel Traffic und Belastung bei einzelnen Kolleginnen, jetzt bei mir nicht, da kann ich nicht von mir sprechen, das ist nur, was ich so mitbekomme. Deswegen ist das so ein bisschen Hörensagen, vielleicht stellen die sich auch an, vielleicht übertreiben die, keine Ahnung, aber trotzdem ist dieses Gefühl da, so, ne? Und das heißt, da sind Leute gefühlt hart gestresst von viel Kommunikation quasi, die aus ihrer Sicht quasi eigentlich unnötig wäre, sozusagen. Weil man dann sagt, hey, ich habe den Zettel irgendwie dreimal dem Kind mitgegeben und er kommt irgendwie nicht zu Hause an, keine Ahnung. Wo ist jetzt das Problem? Ist das Kind, gibt's das nicht ab? Verschlampen die Eltern das und so? Das sind ja so viele Mikroprobleme, die da irgendwie auftauchen können, dass das total schwer zu sagen ist, so, wir müssen nur die Eltern ein bisschen mehr beruhigen, damit sie ein bisschen mehr chillen, sozusagen. Sondern es sind so viele, ja, Stellschrauben, die man im Prinzip die Probleme verursachen können, sozusagen. Die gibt's aber immer, wie du sagst. Die werden nicht durch so eine App, eingeführt, sondern ich glaube, die kann sowas dann eher entweder verstärken, sozusagen, wie so ein Katalysator, wie so eine Art Lupe. So, die zeigt dann so, hey, übrigens, die App ist eigentlich cool, aber hier, dadurch, dass die App diese Möglichkeit bietet, ist jetzt hier wie so eine Lupe auf ein Problem auf einmal, die vorher da quasi nicht drauf war. Jetzt kann man sagen, das ist gut, weil so wird's noch gezeigt quasi und wir können damit irgendwie umgehen. Oder man kann auch sagen, okay, wir schaffen uns nicht Probleme, wo quasi eigentlich vorher keine waren, sozusagen. Ne? Und das ist, um jetzt diesen Punkt quasi zu Raffaella zu schlagen, wir haben dann die Website live aufgemacht im Unterricht, ich habe mit denen ein bisschen angeguckt und so, ne? Und dann war unten rechts so eine Chatbot-Ecke und dann sag ich mir so, ja, ist halt so ein Chatbot, ne? Schreibst du einfach mal gerade so ein bisschen witzig was rein, so, hey, wir gucken gerade im Leistungskurs hier die Seite an und haben uns gefragt, ist das irgendwie nicht ein bisschen schwierig und so weiter und so fort. Und dann dachte ich so, ja, kommt jetzt irgendwie so eine Antwort wie, entschuldigen Sie, ich kann das nicht verstehen und so weiter und so fort. Und ich kann nur die ersten zwei, drei Sätze mal kurz vorlesen. Ich habe geschrieben, hallo, wir sitzen gerade im Pädagogik-Leistungskurs und fragen uns, ob die App nicht Muster von Helikoptereltern bedient und dadurch die Mündigkeit des Kindes schon sehr früh eingeschränkt wird. Wie steht ihr dazu? Liebe Grüße aus Köln. Und dann kam auf einmal Raffaella Cusati. Sind Eltern, die Kinder der Kita anvertrauen, nicht per se keine Helikoptereltern? Kurz danach. Außerdem geht es bei der App darum, dass sämtliche Informationen, nicht jeder Schritt des Kindes, auch administrative Infos an einem Ort gespeichert und ausgetauscht werden. Statt via Zettel, E-Mails etc. Ne, genau der Punkt, den du gesagt hast, der ja auch total sinnvoll ist. Ob die App den sogenannten Helikoptereltern in die Hände spielt, hängt davon ab, wie die Kita die App einsetzt. Grüße aus der Schweiz. Und ich dachte, ja, ne, das ist halt so ein bisschen auch diese Sichtweise mit, ich entwickle ja nur ein Produkt, was die Menschen damit machen, sind sie selber schuld. Das, finde ich, macht man sich da manchmal auch ein bisschen leicht, sozusagen. Und dann sagt sie dann nur noch die zwei Sätze. Und dann habe ich gesagt, ach, wie cool, dass sie direkt antworten. Wir hatten ehrlich gesagt nicht sofort damit gerechnet. Vielen Dank. Ich verstehe Ihre Punkte, aber erzeugt ein durchgängiger Zugang zu Informationen nicht auch ein gewisses Bedürfnis nach diesen Daten? Auch wenn es keine neuen oder anderen Informationen auf dem Papier sind, sind diese nun immer zugänglich. Vorher musste das Gespräch gesucht werden, was eventuell eine Hürde darstellte und dadurch auch nicht jede Frage gestellt wurde. Ne? So nach dem Motto, wenn ich jetzt aus dem Auto aussteigen muss, da hingehen muss und fragen muss, hat das Kind denn jetzt irgendwie gegessen, dann muss ich mich vorher fragen, ist die Frage es wirklich wert, gestellt zu werden?
Klar.
Oder kann ich die meinem Kind auf der Rückfahrt stellen und vertraue meinem Kind? Jetzt kann ich sagen, hey Kind, hast du Brokkoli gegessen? Ja. Nee, die App sagt nein. So ein bisschen so. Und jetzt sagt sie noch, man kann es aber auch anders sehen. Dadurch, dass die Standardinformationen über App zusätzlich aufrufbar sind, haben Betreuungspersonen bei Übergabe viel mehr Zeit, auf individuelle Gespräche Fragen einzugehen. Außerdem wird der Kita-Alltag viel ruhiger, da man nicht dauernd von Elterntelefonaten unterbrochen wird. Die Eltern haben das Informationsbedürfnis ja sowieso, egal über welchen Kanal die Infos bereitgestellt werden. Dass dieser Effekt im Alltag auch wirklich eintrifft, wird regelmäßig vom Kunden bestätigt. Nebst dem, dass viele administrative Arbeiten halt erleichtert werden und schneller gehen. Aber es ist ganz klar auch Führungsaufgabe, die Erwartungshaltung der Eltern zu steuern. Man merkt, Produktmenschen reden ähnlich. Nein, Quatsch. Letzter Punkt noch dazu. Ich verstehe besonders ihre erste... Ach nee, Quatsch, das habe ich dann gesagt. Ich glaube, das ist dann nicht mehr so spannend, ehrlich gesagt. Dann hat sie nicht mehr geantwortet. Ich finde, sie ist der Grundfrage so ein bisschen ausgewichen, hat aber die positiven Punkte total betont, die ich auch sinnvoll finde. Also, ne, da hat sie quasi wenig Angriffsfläche geliefert. Nur, ich finde, trotzdem bleibt sie so ein bisschen diesem Punkt schuldig, dass ich das Gefühl habe, vorher war es halt mehr eine Hürde, Dinge zu erfragen im Zweifel, die dann einfach geringer würden. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ist das gut oder schlecht, dass die Hürde geringer wird. Grundsätzlich ja, eigentlich ist das gut, wenn wir Hürden abbauen, sozusagen. Aber gerade wenn es um so kleine Kinder geht, denke ich mir halt, ja, können die nicht auch mal ein bisschen noch selber Dinge erzählen und muss das nicht in der App stehen, sozusagen. Ja.
Ich glaube, der Hauptkritikpunkt, den du ja immer wieder jetzt genannt hast, war, hey, du schaffst da so eine Übertransparenz über das Kind gegenüber den Eltern, dass die Eltern dass der Kommunikationsstrang in irgendeiner Form halt irgendwie komplett irgendwie andere Formen plötzlich annimmt oder halt, dass die Eltern dann so ein bisschen so Misstrauen gegenüber den Kindern aufbauen und dann am Anfang sagen, hey, warum lügst du mich an und bla bla bla.
Sehe ich als Gefahr, ja.
100%, ja klar, es wird, wie gesagt, Eltern geben, die das komplett schlecht handeln quasi, die dann auch wahrscheinlich sowieso ihre Tendenz zu Überkontrolle dann nochmal überkompensieren und dann einfach komplett da ausrasten und quasi versuchen, dann auch irgendwie einen Anspruch entwickeln, so ich will alles wissen, jede Sekunde soll getrackt werden und so weiter und so fort. Und nochmal, ich glaube, das ist halt eben ein Problem der Eltern und nicht ein Problem von, also anders, diese neue Transparenz wird diese Eltern quasi, wird die Situation für die Eltern verschlimmern, keine Frage. Also die wird es auf jeden Fall schlimmer machen für diese Menschen, weil die mit jeder Information mehr, quasi mehr ihren Drang quasi der Informationsaufnahme und Kontrolle quasi dann stärker ausleben können. Das ist so wie, wenn du dem Stalker quasi so direkt Zugriff zu den GPS-Daten von der gestalkten Person gibst, dann ist es so, wow, geil, jetzt geht's los. So, gleiches Beispiel hier. Zu dem anderen Punkt, den finde ich super spannend, ist, was ist das eigentlich? Ist das eine. Also, du hast ja das Beispiel mit der Lupe gebracht, ne? Nach dem Motto, ist die App quasi etwas wie eine Art Lupe, die dir quasi etwas zeigt, was schon da war? Oder ist die App quasi wie eine Art anderes Ding, was etwas entstehen lässt?
Beides so ein bisschen wahrscheinlich, ja.
Und ich würde halt nuanciert differenzieren zwischen. Es gibt bestimmt Menschen, die so anfällig dafür sind, wo man sagt, hey, je weniger Informationen die haben, desto mehr sind sie vor sich selbst geschützt. Die wird es geben. Es wird auch die Menschen geben, die sagen, hey, je mehr Informationen ich habe, desto beruhigter bin ich und desto besser kann ich quasi schlafen. Und es wird irgendwas dazwischen geben. Also es wird quasi bei 100 Leuten alle Varianten, alle Ausprägungen geben. Und ich glaube, was diese App dann macht im Kontext Schule, Kita und dann Eltern, Erzieher, Leitung, ist, sie zeigt halt die Leute auf oder deckt die Leute auf, die ein Thema haben. Dann ist die Frage, was ist besser? Decken wir es auf und bestimmen wir irgendwen, der sich darum kümmert und lösen das Problem? Oder sagen wir, lass uns das lieber gar nicht erst aufdecken, dann entsteht das Problem nicht, weil wir haben keine Zeit, uns darum zu kümmern. Ergo, wir lassen das Problem quasi so ein bisschen schlummern oder halt in so einer Low-Version da sein und leben einfach damit. Oder wir sagen, wir decken es auf und kümmern uns darum. Das eine ist für mich so eine Art, lass uns den Status quo aufrechterhalten, weil alles, was damit passiert, ist eben die Chance darauf, dass wir extra Arbeit generieren, um die sich keiner kümmern kann. Da ist dann jeder Punkt, so nach dem Motto, wenn sich niemand um die Eltern kümmert, dann haben wir quasi auf einmal diese unkontrollierten Monster quasi, die so alles kaputt machen in ihrer Beziehung zu ihrem Kind und so weiter. Oder wir lassen es halt eben schlummern, lassen den dreiköpfigen Hund einfach da weiterschnarchen und nehmen quasi allen anderen so ein bisschen auch die Chance weg, dann eben entspannter zu sein oder besseres Management zu haben, mehr Zeit zu haben als Erzieher fürs Kind, mehr Zeit zu haben als Eltern für die Kommunikation mit dem Kind, statt eben diese Standardfragen. Statt zu fragen, hast du heute geschlafen, kannst du vielleicht fragen, hey, was hast du heute Schönes erlebt? So, also, und in der Idealwelt würde ich sagen, lass uns lieber die Probleme aufdecken und lösen.
Auf jeden Fall.
In der Realität kann ich verstehen, wenn man sagt, ja, wir haben aber keinen Lösungsansatz für dieses Problem. So, wir schaffen es damit quasi nur, aber niemand löst es, also wer hat davon profitiert? Ich persönlich, also irgendwas spricht in mir drin gegen diesen Ansatz zu sagen, wir lassen es einfach nicht, wir lassen den Hund schlafen. Ja, so,
klar, weil das ist so.
Auf jeden Fall.
Ja.
Das ist unbefriedigend einfach auf allen Ebenen.
Total.
Und ich glaube halt, für mich wäre der logische Strang, App liefert Informationen, Informationen decken auf, was eh schon da war, verstärken vielleicht, was eh schon da war, und dann entsteht quasi das Problem in sichtbar. Und dann wäre es eigentlich geil, wenn man sagt, okay, sichtbares Problem wird gelöst und weiter geht's, Fortschritt. Als andere wäre für mich halt eben einfach nur
irgendwie. Wir machen die Augen zu, wir gucken nicht hin, dann ist es auch nicht da. Wenn ich es nicht sehe, dann sieht es mich auch nicht.
Ja, aber halt auch, ich sage auch nicht, dass das unbegründet ist, nochmal vor dem Hintergrund, wenn man sagt, hey, es kann sich niemand drum kümmern. Wir schaffen aber nur ein Problem, was eben unbehandelt bleibt, was auch wiederum negative Konsequenzen hat, was ich auch verstehen kann. Trotzdem fühlt es sich nicht geil an.
Total. Ich finde, du hast das sehr, sehr schön nuanciert quasi gerade dargestellt, weil ich glaube, das ist weswegen ich da, ich glaube, das ist ganz spannend, weil wir da diese beiden unterschiedlichen Perspektiven haben. Ich glaube, du hast da eher die Perspektive des Problemlösers sozusagen, dass in deinen Kontexten es häufig darum geht, Probleme aufzudecken, Probleme zu lösen, damit Produkte sich irgendwie, damit die funktionieren und auch jetzt nicht nur Produkte, sondern auch Kommunikation mit Menschen so nach dem Motto, das ist ein Problem, das erkennen wir, wir können das klären, perfekt. So, und ich glaube, es klingt fast traurig, aber ich komme, glaube ich, nicht aus so einem hart lösungsorientierten Metier gerade quasi in Schule, sondern ich glaube, wir werden groß mit Schule, wo wir einfach ganz viele Probleme sehen, für die es aber irgendwie keine Lösung gibt oder wir zumindest die Lösung nicht kennen oder wir Lösungen vielleicht sehen, aber sie nicht umgesetzt werden. Ne? Also nur, um das ganz kurz anzureißen, wie Klassen müssten kleiner werden. So, das ist statistisch belegt, alle wissen das, es passiert aber einfach nicht sozusagen. Da haben wir ein Problem. So, und ich glaube, aus dieser Brille und aus dieser Perspektive sehe ich halt dieses Problem und höre von Schülerinnen und Schülern, die sagen, ja, sagen Sie es nicht so laut, aber ich habe zum Beispiel auch so eine Tracking-App auf dem Handy von meinen Eltern und so. Und ich kriege das halt mit, wie viele Kinder quasi so weirde Tracking-Apps auf ihren Handys haben, wie normal das ja auch quasi, also wie soll ich sagen, also deswegen, ich finde, du hast das schön gesagt mit dieser perfekten Welt. eigentlich ist es voll cool, wenn du hier, um es jetzt mal konkret zu machen, in der Apple-Freunde-App sozusagen, du kannst da alle Gesundheitsdaten deiner Familienmitglieder hinterlegen. Ja, ja. Du kannst live den Herzrhythmus deiner Oma tracken, dass, wenn der mal aussetzt, du helfen kannst. Du kannst alle sehen, du kannst total viele tolle Sachen machen sozusagen. Aber du schaffst dadurch ja auch Kontrollierbarkeit in irgendeiner Form und du schaffst dadurch irgendwie so einen Anreiz sozusagen. Und ich persönlich, vielleicht bin ich da so negativ der Gesellschaft gegenüber eingestellt, was ich eigentlich vom Grundtyp nicht bin, aber ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Ich habe das Gefühl, je mehr Möglichkeiten wir zum Tracken bekommen, ja, ja, ob es jetzt um Selbstoptimierung geht, ob es um, ne, Fitnessringe schließen geht, ob es um Ernährung geht und so, je mehr wir darüber wissen, je mehr Daten wir erzeugen, je einfacher die zugänglich sind, desto eher schaffen wir da ein Bedürfnis, die auch zu nutzen, diese Daten in irgendeiner Form. So, ne? Und ich stelle mir, wenn wir Kinder kriegen in 80 Jahren, keine Ahnung, nein. Also, ne, vielleicht, sagen wir mal, wenn jetzt die, vielleicht aber auch bei uns, ziemlich sicher schon bei uns, aber nehmen wir mal jetzt die Leute, die jetzt 20 sind, wenn die in 10 Jahren grob dann irgendwann Kinder kriegen, alle so, puff, Kinder da, glaube ich halt, dass das gang und gäbe sein wird, dass jede Eltern ihre Kinder dauerhaft sehen können. Ich glaube, das ist normal. Und das ist dann gar nicht das böse Black Mirror-Zukunft, sondern ich glaube, dass es einfach so dazugehört, dass es einfach gang und gäbe sozusagen ist. Es ist so wie Handys jetzt in Grundschulen, wo früher die Leute gesagt haben, da ist das eine weirde Kind mit einem Handy in der Grundschule, jetzt bist du das weirde Kind, wenn du kein Handy hast. Und das ist eine Entwicklung, ja, ja, die möchte ich gar nicht grundsätzlich erstmal super negativ finden. Das ist eigentlich eine neutrale Entwicklung. Ich glaube, die können wir auch, wie du sagst, nicht aufhalten. Die müssen wir auch nicht aufhalten. Das ist nicht, wo wir sagen müssen, oh, alle Maschinen stoppen, das wird eh nicht funktionieren. Ja. So. Sondern wir müssen eher damit lernen, wie du sagst, damit umzugehen und zu gucken, wie können wir das irgendwie nutzen oder eben auch nicht. Nur sehe ich da auch so ein bisschen dann eben, wenn ich so eine App sehe, dann auch die Entwicklerinnen und Entwickler sozusagen in der Verantwortung oder, ich weiß ja gar nicht, ob die da in der Verantwortung sind, aber zumindest triggern die in mir diese Gefühle von, oh shit, was ist das für eine Zukunft, wo wir wahrscheinlich dann sehr, sehr viele Daten zugänglich haben von unseren Kindern und von uns und so weiter. Wie gehen wir damit um als Gesellschaft? Und ich sehe da noch nicht so eine gesunde Gesellschaft gerade, die das so voll cool produktiv nutzt, sondern ich sehe eher eine Gesellschaft, die davon verunsichert wird, die sich Druck macht. Ja, ne? Also das, letzter Punkt, sorry, ich schließe es sofort ab. Ne? Ich möchte nicht zu weit ausholen, aber ich glaube, dass das auch ein, dass auch vielleicht ein Trigger ist, warum jetzt auf einmal mehr Essstörungen sozusagen auftreten, also und solche Sachen. Also auf der einen Seite ist es schön, dass wir die sehen, also die, vielleicht waren das Probleme, die vorher quasi auch da waren, aber sie waren nicht am Tageslicht. So, jetzt haben wir aber, dass die Menschen sind konfrontiert damit, so wie Social Media und so, ne, dass wir da quasi Körperbilder sehen und so. Die haben wir früher mal im Fernsehen gesehen, das war aber weiter weg als diese Social Media Eindrücke. Die sind halt da, wir können es nicht aufhalten, aber wir müssen damit umgehen lernen, weil ich glaube, dass es schon gewisse Muster verstärken kann, die irgendwie in jedem von uns sind. Also ich kann mich da auch nicht von freisprechen. Ich weiß nicht, wie entspannt ich als Vater irgendwann bin. Ich kann mir vorstellen, dass ich so ein weirder Dad wäre, der auf einmal dann weird auf seinem Handy guckt, ach, ich will ja nur mal ein bisschen sicher sein, ob das irgendwie ankommt. Ich hoffe nicht, ich wünsche mir das, aber ich bin nicht so naiv zu sagen, auf gar keinen Fall werde ich das sein. Und je mehr Möglichkeit ich dazu bekomme, desto eher bin ich verlockt dazu, verrückte Dinge zu tun, weil ich auch einfach ausprobieren will. Dann denke ich mir, oh, ist voll spannend, keine Ahnung, mal gucken. Und auf einmal hängt man da drin. Das ist so ein bisschen das, dieses Gedankenkarussell, das dann vielleicht angeht, um so ein bisschen diese Besorgnis, die da immer aus mir rausspricht, quasi zu erklären.
Ja. Ich finde eine Sache super spannend. Ich glaube halt, du bist als Entwickler dieser App, bist du halt eben nicht frei von Verantwortung. Das ist nicht, also ich sehe das nicht als ich stelle einfach mal was hin und hoffe, dass es gut geht. Es wird Leute geben, die ist das egal. Die sagen einfach, ich produziere es einfach, wenn die Leute es kaufen, ist mir egal. So nach dem Motto wie, ich herstelle Lebensmittel her, was offensichtlich Leute irgendwie kaputt macht und wenn die es aber geil finden und essen, sollen sie doch machen. Ich glaube, du hast da schon eine Verantwortung in der, weil du hast eben die Möglichkeit, eine Welt zu kreieren, wo du sagst, hey, das ist cool, das finde ich gut und das finde ich schlecht. Du kannst diese Einflüsse halt in dein Produkt halt auch einbauen und sagen, es gibt da auch Tabus, es gibt auch Grenzen, das kannst du nicht alles machen. Und das erstmal so als grundlegende Haltung. Ich glaube halt eben nicht, dass das eben frei von Verantwortung ist. Ne? Ich glaube, im Gegenteil, du kannst halt eben mitgestalten. Und jetzt kann man sich darüber streiten, die haben vielleicht, also vielleicht, wie heißt die nochmal, Raphael hat vielleicht eine andere Ansicht von der von einer guten Zukunft als du oder ich.
Möglicherweise. Ja.
Aber im Grunde genommen erstmal hast du da mit Verantwortung, weil dein Produkt macht halt Dinge möglich. Und du kannst dein
Produkt. Wenn keine Waffen produziert werden, kann keiner mit Waffen Menschen töten.
Ja, das genau.
Ganz extrem zu Sachen.
Ja, ja, ne? Genau.
Also ist ja auch ein Produkt.
So, genau, ja. Zum gewissen. Also auf der anderen Seite sehe ich halt aber auch gleichzeitig die Verantwortung eben beim Individuum zu sagen, so hey, was ist gut für mich, für mein Kind und was ist eben nicht gut für mich und mein Kind. Und all das, was du gesagt hast mit also Bereitstellung von Smartphones in einem jungen Alter, Tracking von Ort oder Gesundheitsdaten des Kindes und so weiter. Für mich ist das, glaube ich, so, um das mal so insgesamt in so ein ganz großes, grobes Paket zu packen, für mich ist das einfach der typische Clash von, es entstehen Dinge sehr schnell, die neu sind für uns und unsere gelernten Regeln einer Gesellschaft sind nicht für solche Dinge ausgelegt. Es gibt keine Heuristiken, es gibt keinen moralischen Kompass, der dir sagt, das ist gut, mach das weiter, das ist schlecht, mach das nicht. Sondern wir lernen das quasi auf dem Weg der Entwicklung. Und das ist quasi so ein typisches Phänomen von den letzten 20 Jahren. Die Entwicklung ist so fix, dass wir gerade, wenn wir irgendwas gelernt haben, sagen, okay, warte mal, wir haben entschieden, es ist vielleicht nicht so smart, Grundschulkindern Smartphones zu geben. Schwuppsdiwupps, 3 Jahre später merkt man, ja, irgendwie war das kurzlebig, weil wir haben gelernt, irgendwie sind Smartphones für Kinder doch wichtig, weil Kommunikation mit den Eltern, Tracking-Möglichkeiten und so weiter. So, und wie soll ich sagen, ich finde das auf der einen Seite ganz interessant, weil wir merken, okay, es gibt einfach diesen Fortschritt und wir müssen halt schnell adaptieren lernen, dass so ein neuer Skill, der entsteht. Auf der anderen Seite würde ich halt nie so einen Freifahrtschein dafür aussprechen, von wegen, es ist immer gut, wenn wir etwas schnell entwickeln, ohne drüber nachzudenken.
Das wäre ja auch weird. Also Freifahrtscheine sind ja immer schwierig, ja.
Genau, und deswegen glaube ich halt, das ist so eine Mischung für mich. Also einfach, um die Realität zu beschreiben, nicht meine moralische Einschätzung, sondern einfach nur zu sagen, was sehe ich und was glaube ich, was ist. Ich glaube einfach, dass wir nicht in so ein Fahrwasser kommen, wo wir sagen, okay, warte mal, es ist jetzt gerade sehr ruhig und wir können uns in Ruhe Gedanken machen, sondern wir müssen einfach, glaube ich, wenn wir damit umgehen wollen und lernen wollen, damit umzugehen, müssen wir halt eben lernen, halt schnell Dinge zu bewerten und dann halt auch Entscheidungen für uns als Individuum und für uns als Organisation zu treffen, für Kitas, für Produktentwicklung, für Schulen und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach eine fucking schwierige Aufgabe. Aber ich glaube, was essentiell ist, um das hinzukriegen, ist halt eine gesunde Debatte über solche Dinge. Und ich glaube, das ist die einzige Lösung, dass man halt sagt, okay, wir haben eine Kultur, wo wir einfach quasi Ideen bewerten und nicht mit Dogmen um uns schmeißen und nicht mit Cancel Culture um uns schmeißen, sondern einfach sagen, warte mal ganz kurz, da ist was Neues. Wir wissen nicht, ob es gut oder schlecht ist. Wir wissen nicht, ob wir es wollen. Lass uns darüber debattieren. Lass uns das gemeinsam herausfinden. Und ich glaube, das ist so, so kritisch jetzt in der Zeit. So, da clasht für mich so zwei große Themen. Eine Seite die Gefahr von Technologien, wie gerade eben beschrieben. Auf der anderen Seite eben dieser kulturelle Shift von, hey, wir können über alles sprechen. Alles ist irgendwie cool. Wenn das eine Kind ein Smartphone hat, judgen wir nicht, sondern dieser Drang dazu, quasi andere Leute auch zu attackieren für ihre Ansicht auf Dinge. So nach dem Motto, dieser eine Vater, der sein Kind trackt, das ist doch Wahnsinn, das ist doch krank, das ist doch so. Und ich glaube, wir müssen halt eben, um gemeinsam diese Probleme zu lösen, müssen wir einfach diese Diskussionskultur wieder gesund werden lassen und heilen. Und dass wir einfach sagen können, hey, lass uns einfach drüber sprechen. Und es ist okay, wenn der eine das macht, der andere das nicht macht. Wir brauchen keine Einheitsmeinung in dem Sinne. Wir brauchen nicht, alle Eltern müssen nicht an einem Strang ziehen. Lass die einen Helikoptereltern sein. Lass die Erfahrung machen. Lass die uns nachher berichten lassen, was alles so schlimm lief oder was gut lief. Und das ist, glaube ich, meine Hoffnung oder meine Bitte wäre, lass uns einfach entspannt darüber reden und gemeinsam versuchen, irgendwie das aufzudecken, das Thema. Weil es ist zu schnell und zu viel für eine Person. Und nur weil eine Person eine Entscheidung getroffen hat, heißt nicht, dass es die richtige Entscheidung für alle sein muss und andersrum. Hm.
Ja, ich habe nur gerade das Beispiel im Kopf. Aber wenn wir doch dann so rangehen, dann könnten wir doch auch so, also da können wir natürlich wieder Totschlagargument wäre im Sinne von Schlagen. Wir sind uns ja auch einig, dass Schläge in Erziehung nicht gut sind. Und wenn da jetzt jemand sagt so, hey, für mich ist es voll die gute Methode, dann sage ich ja nicht, ja, lass uns drüber debattieren, sondern da kann ich sagen, nein. Da brauchen wir nicht, also klar höre ich mir dann die Gründe an, um dann zu sagen, ja, guck mal, aber das kann man auch so lösen sozusagen. Aber dieser Punkt, auf dem ich stehe, der ist nicht verhandelbar. So, da kann ich nicht in eine neutrale Debatte gehen, weil ich sage, okay, wenn du dein Kind schlägst, so, dann können wir nicht diskutieren. So, also dann können wir diskutieren, aber ich werde die nicht mich dir annähern. So. Und dadurch ist es ja auch irgendwie eine Fake-Diskussion. Und dann ist meine Frage,
ja, die
dann
mit anschließt. Ja, muss sofort sagen, ja, aber ja. Das Ziel einer Diskussion ist es ja nicht immer die Wahrheit, also für sich selber neu zu definieren. Mhm. Und ein wichtiges Gut einer Diskussion ist es auch, eine andere Person mit Wissen quasi zu füttern und vielleicht zu überzeugen. Klar. Und das wäre halt auch super wichtig zu sagen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, wir sollten darüber nachdenken, unsere Kinder zu schlagen, dass du sagst, hey, warte mal kurz, ich kann dir kurz erklären, warum das eine dumme Idee ist und warum wir es nicht tun sollten. Und im besten Fall sagt diese Person nach 2 Minuten, fuck, du hast recht, ich würde nie wieder mein Kind schlagen. Das wäre perfekt.
Nur dann wäre es doch kein, also dann, wenn wir real sind, wäre es doch keine richtige Diskussion, weil auf die lasse ich mich ja im Prinzip dann gar nicht so richtig ein, sondern es ist ja eher ein, ich erkläre dir das. Also
ja, genau,
lass mich Aufklärung genau. betreiben.
Aber die andere Person wird ja auch Argumente bringen, warum es, also wird vielleicht Argumente bringen, sagen, hey, aber es ist voll gut, das einzubeziehen und Kinder vielleicht doch zu schlagen. Und dann sagst du, ja, Moment, dein Argument ist an den und den Stellen falsch und ich erkläre dir warum. Also es ist schon Diskussion, aber dein Standpunkt wird sich von
ja.
ja gut, aber ist das relevant, ob es auf Augen ist? Also, nee, so manchmal hast du einen Volltrottel vor dir und du kannst die Volltrottel sein lassen und sagen, hey, ich schließe dich aus, ich grenze dich aus, du bist einfach komplett Banane, ich will mit dir gar nichts zu tun haben. Das ist so diese Exklusion, so das Gegenteil von dem, was wir predigen. Ja, sagt die Worte, red nicht mit mir, red mit der Hand. Oder du sagst halt, warte, ich weiß, diese Diskussion ist niemals, du hast nicht den Hauch einer Chance, mich zu überzeugen. Mein Standpunkt ist so, aber das ist okay. Geh mit dieser Einstellung rein und sag trotzdem, hey, ich erkläre trotzdem, warum es dumm ist. Und ich lass dich los, bevor du geschnallt hast, dass es dumm ist, weil ich will nicht, dass du ein Kind schlägst.
Ja, und finde ich plausibel. Die Frage wäre halt nur, wann erkennen wir, was jetzt in der Erziehung sozusagen, was ist das neue Schlagen des 21. Jahrhunderts sozusagen, ne? Ist jetzt so ein bisschen polemisch formuliert so, ne? Aber die Frage ist, fragen wir uns in 20 Jahren auf einmal so, weil du gesagt hast, ne, jeder hat verschiedene Ansätze in der Erziehung und so und wer bin ich, der das Richtige weiß? Absolut, absolut. Nur wäre es ja cool, also das ist natürlich ein Wunsch, so nach dem Motto, wenn wir verhindern könnten, dass eine ganze Generation traumatisiert wird, um es jetzt mal extrem zu machen, ne? Also ist bewusst jetzt so ein bisschen, weil die so von ihren Eltern gestalkt wurden und so unangenehme, ungesunde Beziehungen sozusagen entstanden sind, dann würde ich mir als Kind dann denken, Mann, hätte da nicht jemals damals irgendwie mal sagen können, ey, mach das nicht. Aber wenn ich da jetzt zu Ende denke, kann ich mir vorstellen, okay, dann, das kann man bei jeder Neuerung sozusagen führen, diese Diskussion. Und dadurch, dass wir es nie wissen können, was am Ende rauskommt, müssen wir uns quasi entscheiden, trauen wir uns als Gesellschaft, Risiken einzugehen, dadurch im Zweifel Fortschritt zu erlangen sozusagen, den wir wahrscheinlich eh nicht aufhalten können, oder wollen wir bewusst, das ist ja so ein bisschen das, was wir häufig haben, oder wollen wir bewusst Grenzen setzen und Dinge verhindern, bevor sie überhaupt, sag ich mal, passieren. Nur wer kann uns dann sagen, ob wir nicht auch gute Dinge verhindern, bla bla bla. Das ist so ein bisschen das, was gerade in meinem Kopf noch da direkt hochkommt.
Das ist Spannendes, glaube ich, dass die Generation, in der man selbst drinsteckt, glaubt immer, so glaube ich das auch über mich selbst, dass man einen
absolut guten Weg hat. Wir sind die Allergeilsten.
So, und ich glaube, das ist immer dieser Trugschluss, der darauf schließen lässt, so nach dem Motto, alles, was sich jetzt ändert, weicht, also verhindert die Chance, dass mein Kind so geil ist wie ich selbst. Und ich glaube, das ist der größte Trugschluss ever, weil wenn man so ein bisschen so 2 Meter rauszoomt und sich selbst von der Seite betrachtet, dann merkt man, was für komische, merkwürdige, verzogene, suboptimale Kreaturen, die da entstanden sind in den 90ern bis heute. Also die Anzahl der Traumata, die wir erlebt haben, ist wahrscheinlich genauso schlecht, groß, wie klein, immer. Wie immer. Nur anders, nur ein bisschen weirder. So. Wir haben Schlaghosen getragen, die waren Silber, verdammte Scheiße. Also wer hat das zugelassen?
Ich hatte sie nie. Ich hab sie gehasst.
Wer hat das zugelassen? Also das ist jetzt so ein bisschen das Lächerliche gezogen, aber ich glaube halt, dass das erstmal so die Grundhaltung sein muss. Nach dem Motto, warte ganz kurz. Warum glaube ich, dass ich als Produkt der Gesellschaft jetzt toll, weniger toll, gut, besser bin, versus das, was meine Kinder erleben werden? Und ich glaube, der Versuch quasi, die Zeit einzufrieren, zu sagen, warte mal ganz kurz, alles, was jetzt gerade passiert, ist blöd, weil das gab es bei mir nicht. Ergo, ich muss all das irgendwie von meinem Kind fernhalten, damit es so wird wie ich. Ich glaube, das ist so erstmal so eine Perspektive, die sollte man mindestens für eine Sekunde einnehmen als Eltern oder als Werdeeltern oder wer auch immer. Und dann überlegen, warte mal ganz kurz, A, ist das realistisch, B, will ich das wirklich? Und was sind eigentlich die Vorteile, die meine Kinder jetzt haben könnten, versus die Nachteile? Und will ich das wirklich? Also will ich wirklich die Zeit einfrieren? Ich glaube, das ist immer so eine Frage, die man sich stellen muss, ohne jetzt das vorwegzunehmen, zu sagen, was halte ich persönlich für richtig oder falsch, weil das ist debattierbar. Und wenn man das für sich mal so kurz überlegt hat, dann wird man vielleicht, glaube ich, feststellen, dass man einfach sagt, warte mal ganz kurz, also erstmal werde ich nicht die 90er reproduzieren können in der jetzigen Welt, um das Umfeld zu schaffen, was ich hatte, was für mich ja so
gut war. Spears ist nicht mehr das, was sie mal war.
Ja, und Digimon wird wahrscheinlich auch langweilig sein mittlerweile für Kids. Ja. Schade eigentlich. Also muss ich mich quasi dem aktuellen Umfeld irgendwie stellen. So, es wird anders sein.
Klar.
Und dann ist die Frage, gut, welche Dinge finde ich blöd, welche Dinge finde ich schlecht? Wo sage ich, das ist ein klares Tabu und wo sage ich, das ist fein? So, das ist dann wiederum individuelles Thema, so, wo man halt einfach für sich differenzieren muss, finde ich Smartphones mit 8 Jahren gut? Ja, nein. Und dann trifft eine Entscheidung, lebt damit. So. Ist auch kein Freifahrtschein für Gewaltverbrechen oder irgendwelche oder Gesetzesbrüche, sondern ne, in dem Rahmen, wo du als Eltern halt eben Freiheiten hast. Du hast ja auch nicht die Freiheit zu sagen, ich schicke mein Kind in die Schule oder nicht. Nee, das ist für dich entschieden
worden. Zumindest nicht.
Ja. So, genau, mach das halt. Aber die Freiheit, die du hast, dann lerne das halt für dich. Und ich glaube halt, eben, mein Punkt ist immer noch, die Frage war ja, sollte man im Vorfeld quasi die perfekte Entscheidung treffen und dann gucken? Oder halt eben nicht gucken, weil man sagt, ich verbiete etwas oder erlaube etwas. Oder reagiert man eben auf die Veränderungen? Ich glaube halt, die beste Strategie aktuell ist eher zu sagen, ich lerne auf Sachen zu reagieren. Beispiel, ich gebe meinem Kind das Smartphone und gucke mir das 3-4 Wochen an. Wenn ich merke, das Kind ist komplett neben sich und kommt damit gar nicht klar und unsere Beziehung leidet, dann nehme ich es halt wieder weg. Ja, wird Tränen geben, ja, wird hart. Das sollten
alle Eltern tun,
ja. Aber das ist, glaube ich, die Art und Weise, wie man lernt, mit so Situationen umzugehen. Track ich mein Kind? Reflektiere ich mein Verhalten? Also nach dem Motto, ich gebe mein Kind jetzt einen Tracker. Dann track ich das 3 Wochen. Dann merke ich, wow, ich verbringe 90% meiner Zeit in dieser App und gucke halt, wo es ist und bin total paranoid geworden und tut mir das gut. Ja, nein. Es gibt immer, das sind ja immer so Türen, die haben 2 Richtungen. Du kannst ja, das ist ja keine Einbahnstraße. Du kannst halt auch sagen, hier ist das Ding wieder weg. Und ich glaube, diese Mini-Experimente mit sich selber als Individuum, als Gruppe von Eltern, sagen, hey, wir tauschen uns aus. Ich habe das gemacht. Hey, das hat gut funktioniert. Lass uns debattieren. Lass uns nicht eben dich direkt verteufeln, weil du Tracking ausprobiert hast für 3 Wochen. Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie man halt als Gesellschaft oder als Gruppen halt lernt, mit so diesen ganzen Veränderungen umzugehen. Weil, wie du gesagt hast, die Veränderung wirst du wahrscheinlich nicht aufhalten können. Und wirst immer diesen Druck haben von wegen, hey, auch der Klassenraum, ne, die Kindergartengruppe, die löst einen Druck aus auf die Eltern, auf die Kinder, weil alle haben etwas oder nicht. Und da die Debatte zu suchen und sagen, hey Leute, ich weiß, es ist cool, dass jetzt alle irgendwie ein Smartphone haben, aber für mich funktioniert das nicht und ich werde es nicht tun und bitte habt ihr Verständnis dafür. So, verteufelt mich nicht, bin jetzt nicht irgendwie blöd oder so. Ich habe das für mich reflektiert, das sind meine Gründe und man teilt dieses Wissen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man da darauf klarkommt. Weil wenn das alles nicht passiert und das alles implizit im Dunkeln passiert, so jeder trifft so seine Entscheidung und hält daran fest und packt seine Identität an diese Ideen oder an diese Entscheidung, dann beginnt eben dieser Krieg zwischen den anderen. Also von wegen, ich finde dich doof, weil du hast deinem Kind ein Smartphone gegeben. Nein, das ist doch kein Grund, jemanden doof zu finden. Und ich glaube, ich wiederhole mich jetzt, aber das ist so mein Punkt. So.
Nee, ich glaube, wir haben, das ist das Schöne an der 200. Folge, ich glaube, wir haben all das, was wir jetzt gerade schon sagen, schon mal irgendwann gesagt, aber ich finde es ganz gut, weil ich finde es jetzt noch mal schöner auf den Punkt gebracht, was wir gerade alles, also um das mal so zu sagen, finde ich das. Weil ich würde dir da, also das klingt immer so blöd, aber ich würde dir total zustimmen, weil der Punkt steht, ich bin mir sehr sicher, wir können es nicht aufhalten, sozusagen. Die Frage ist, müssen wir es aufhalten? Ich glaube nicht. Und grundsätzlich ist es immer witzig, wenn wir so sprechen, habe ich immer das Gefühl, so ich argumentiere wie meine Oma, obwohl ich das Gefühl habe, eigentlich in anderen Kontexten, wenn ich nicht mit dir spreche, bin ich der Radikale, der irgendwie so sagt, hey, wir müssen doch irgendwie aber auch was versuchen und so weiter und so fort. Und das zeigt mir immer dann so ein bisschen, dass, weil wir diese Diskussionen führen, ich glaube, dass, also das ist immer meine Sorge, dass wir hier manchmal, und jetzt gerade zum Beispiel jetzt in dem Beispiel du im Beispiel, was du gerade gesagt hast, dann Gesellschaft überschätzen. Weil ich frage mich, ob das Eltern hinkriegen, also ob das so ein Großteil von Eltern oder von Menschen hinbekommen, zu sagen, ich bin so selbstreflektiert, ich bin so in mir gefestigt, dass ich sagen kann, hey, ich probiere das jetzt aus, ich mach's dann wieder, nehm's wieder weg.
Ja, ja.
Ich gehe in den Elternsprechtag und sage, hey, ich mach das so, wenn ihr diskutieren wollt, kein Problem, ich habe meine Argumente hier, zack, zack, zack. Ich glaube, dass viele Eltern gerade im jungen Alter und im Schulalter und so gestresst sind, dass sie das Handy geben, ohne drüber nachzudenken, das Handy da lassen, ohne drüber nachzudenken, weil es einfach gerade hilft. Danach denkt man sich, ah, scheiße, war das jetzt so smart? Eigentlich nicht. Ist eigentlich nicht das Richtige, aber es ist gerade, funktioniert es irgendwie. Ja. Und ich glaube, dass viele Entscheidungen so getroffen werden, nicht so mit voller Awareness sozusagen. Ja, und das ist auch okay so, ne? Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Nur dann wäre wieder die Frage, wenn wir das wissen, dass Gesellschaft und Menschen so mit Dingen dann eben umgehen, dass sie nicht dieses Coole machen mit, ich probiere mal und hinterfrage mich und so weiter und so fort, sondern dass wir eigentlich eher sehen, Menschen machen und Menschen sind so ein bisschen Opfer der Geräte, weil sie eben nicht so mündig damit umgehen, was sie eigentlich sollten. Das heißt, auf der einen Seite, wie schaffen wir das? Ne? Wir sollten wieder Menschen mehr ermutigen, zu reflektieren, mündig zu werden, bla bla bla, wie auch man das nennen möchte. Also einen gesunden Umgang mit solchen Dingen zu pflegen, das ist das Wichtigste, das Menschen beizubringen sozusagen. Aber wenn wir, da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn wir noch keine Lösung dafür haben, also wenn wir noch nicht das Mittel haben, wie können wir denn Menschen das ermöglichen, diese Fähigkeiten zu erlangen? Außer probiert's mal aus und hoffentlich klappt's bei euch und vielleicht klappt's auch nicht und dann haben wir ein Problem. dann stellen wir aber ihnen trotzdem gerade ganz viel zur Verfügung sozusagen, wo sie ungesund mit umgehen. Und da bin ich so hin und her gerissen, ne? Dass ich,
ja. Ich kann den Punkt total nachvollziehen, weil das klingt so ein bisschen nach, hey, wir lassen alle mal so über die Klippe laufen und vielleicht bleiben ein paar stehen und vielleicht springen ein paar, aber wir werden es sehen. Und das halt, wenn man so dieses innere Bedürfnis hat, quasi niemanden leiden zu sehen und niemanden irgendwie, also wenn man ganz fest will, dass niemand irgendwie was Schlechtes erfährt, dann ist das ein schwieriger Ansatz, wenn man dieses Klippenszenario hat, so nach dem Motto, hey, wir haben da eine unbekannte Situation und wir wissen nicht, wie viele von uns das irgendwie hinkriegen. Und ich kann das total nachvollziehen, weil es fühlt sich schwierig an, jemanden quasi, es ist wie so ein siebenjähriges Kind quasi ins Wasser zu schmeißen, zu wissen, es schwimmt nicht und vielleicht überlebst du vielleicht nicht.
Sparta.
Genau, so Sparta-Wahl-Situation. Und das ist es auch zu einem gewissen Grad. Das ist es auch. Und ich glaube halt, dass auch da kann man lange, glaube ich, darüber diskutieren, was ist die richtige Lösung. Nach dem Motto, hat man quasi eine Gruppe von Menschen, die es erstmal diese Art Pioniere, wo man sagt, das sind so wie die Raumfahrer, die den Mars besiedeln, so die erst 20, so vielleicht sterben die, das ist denen bewusst und die sind gewillt, dieses Risiko einzugehen. Und je nachdem, was die lernen, das bringen die zurück und bringen es allen bei und wir machen das quasi nach. Das wäre dieser eine Ansatz zu sagen, wir machen erstmal so eine Art Satelliten-Testgruppe und tarieren so ein bisschen die Risiken aus und je nachdem, was die lernen, bringen wir halt zurück und so weiter, dann geht's weiter. Das andere Szenario wäre so, wir sind alle ein Experiment, wir sind alle Teil des Experiments und mal gucken. Und wie gesagt, ich kann verstehen.
Das sind wir ja gerade quasi.
Ja, genau, also genau.
So ist es ja im
Prinzip. Genau, und das, was du aber so ein bisschen vorschlägst, warte mal, lass mal erst eine Lösung teilweise finden und dann gucken, was können wir den Leuten so geben, weil wir trauen ihnen ja nicht zu, das selbst irgendwie hinzukriegen, was in vielerlei Hinsicht auch wahrscheinlich die Realität ist, die Leute werden es nicht hinkriegen. Und und dann ist ja die Frage, was für Zeithorizont setzt du halt an? In welchen Sphären denkst du über dieses Problem nach? Wenn du jetzt sagst, mein Zeithorizont sind 10 Jahre, dann ist es wahrscheinlich smarter zu sagen, gut, ich will nicht, dass in den nächsten 10 Jahren irgendwas Unerwartetes, Schlechtes passiert aus diesem Experiment heraus. Also gehe ich lieber die Variante mit der Pilotgruppe, die eben quasi ausprobiert und dann das Wissen zurückbringt und alle dann über dieses Wissen, dieses Wissen mit allen teilt und dann kann man Fehler vermeiden. Die andere Variante ist, wenn du sagst, es geht hier um die nächsten 100, 200, 400 Jahre, dann sagst du vielleicht, hey, vielleicht ist es gar nicht verkehrt, wenn wir sagen, wir lassen die Leute Fehler machen und ein paar werden das irgendwie hinkriegen, daraus zu lernen und aus Fehlern eben schlauer zu werden und den Fehler nicht zu wiederholen. Und die es halt nicht hinkriegen, da müssen wir uns halt irgendwie drum kümmern. Da müssen wir als Gesellschaft sagen, wie können wir die Leute auffangen, die das eben nicht hinbekommen haben. Aber wir quasi dezentralisieren das Experiment und sagen, jeder ist Teil dessen und jeder hat die Chance und die Verantwortung daraus zu lernen und eben dieses Thema Mündigkeit auch auszuspielen. Im Sinne von, hey, du musst nicht unmündig sein und warten, bis die Mars-Sonde zurückkommt und dir das Wissen bringt, sondern hey, du bist Teil der Gang, so, du hast eine Verantwortung, so wie wir alle. Und ich für meinen Teil habe so die Tendenz zu sagen, lass uns lieber diesen ganz weiten Horizont öffnen, sagen, was ist so, wir als Menschheit in den nächsten 100, 200, 400 Jahren, was wollen wir eigentlich lernen, wie wollen wir uns eigentlich aufstellen? Ich glaube, dass halt eben, wie soll ich sagen, einfach wir das Schwarmwissen besser nutzen können. Wir sagen, jeder von uns hat eine Verantwortung, jeder von uns ist mündig, jeder von uns trägt die Verantwortung für sich selbst und für andere. Lass uns gucken, wie wir es hinkriegen. Ja, nicht alle werden es irgendwie cool hinbekommen, manche Leute werden darunter leiden, manche Leute werden eben so Helikoptereltern, aber lass uns für die Leute quasi eine Art Safety-Net spannen und sagen, hey, wenn das für dich super schwierig ist, hey, komm, wir zeigen dir, wie es geht. So, wir teilen unser Wissen dann. Aber im Vorfeld zu sagen, wir spannen über alle so ein Safety-Net, warten, bis irgendwer das vermeintlich herausgefunden hat, um dann zu merken, das funktioniert für 10 Leute, aber es skaliert halt nicht. Es ist einfach meine persönliche Tendenz zu sagen, lass uns lieber.
Ja, verstehe ich auch total, weil wenn ich das jetzt mal durchspiele, ne, also mir geistert die ganze Zeit so ein bisschen Social Media durch den Kopf. Also zum einen, ein Punkt, der mir wichtig ist, ich glaube, das Problem ist, dass wir dann quasi als, sag ich mal, als erwachsene Gesellschaft, die ja die Apps entwickeln in der Regel und so weiter, wir entwickeln quasi auch Apps für Kinder und Jugendliche. Und die können dann darüber noch nicht so drüber verfügen, sozusagen. Ja, also die haben das Handwerkszeug noch nicht. Das sehe ich so ein bisschen als eine Gefahr. Also weswegen ich das so ein bisschen anders sehe, weil die sind quasi unfreiwillig Teil des Experiments. So, ne? Wenn ich jetzt so mit Leuten in meinem Alter rede, wenn ich jetzt so einen 31-Jährigen sehe, Dann, und der kommt damit irgendwie nicht klar und kann weißt du, wie denken, hey, du Volltrottel, so, ne, komm, ich helf dir meinetwegen, aber meine Güte, du bist 30, hau mal rein, komm mal klar, so ein bisschen, ne, wo warst du die letzten Jahre? So, ne, das ist vielleicht auch nicht der besonders pädagogische Ansatz, aber so würde ich halt mit Gleichaltrigen umgehen, weil ich habe nicht dieses Bedürfnis, jeden Menschen zu retten, so, wenn die Leute das nicht hinkriegen, dann kriegen sie es halt nicht hin, so ein bisschen. Mhm. Ich glaube, bei mir ist es eher dieses, okay, wir reden aber über 14, 13, 12-Jährige oder über 8-Jährige in Kita, also in Kita ist nicht, aber Grundschulen 8-Jährige und dann noch in Kita, jetzt quasi wird das quasi ein bisschen erweitert, die Perspektive auf so Kita-Kinder. Und da haben wir genau diese Leute, die so alt sind wie wir und älter, für die im Zweifel nicht der Zug schon abgefahren sind, aber die sind schon quasi lange Teil des Experiments und kriegen es, wenn sie es halt negativ nutzen, sozusagen, also nicht hinkriegen, dann haben sie es die letzten Jahre nicht hingekriegt. Also warum sollten sie es jetzt quasi hinkriegen und irgendwie ist da schon vorher was vielleicht schiefgelaufen und wie können wir die auffangen? Ne? Da sollten wir natürlich trotzdem ein System finden und nicht auf einmal sagen, diese Menschen dürfen nicht mehr existieren oder keine Ahnung was. Ne? Also so funktioniert es ja nicht, sondern wir müssen trotzdem mit denen arbeiten und denen irgendwie Handwerksmittel zur Seite stellen. Nur, das war der eine Punkt, dass ich meine, ich habe das Gefühl, das Problem ist so ein bisschen für mich, dass die Kids sich im Zweifel nicht aussuchen, Teil dieses Experiments zu sein, das du quasi gerade angesagt hast. Ne? Und das sehe ich als Gefahr. Und der zweite Punkt ist so ein bisschen bei diesen Satellitengruppen, die du gesagt hast, das klingt ja immer super cool eigentlich erstmal sozusagen, okay, wir testen das mal aus mit Freiwilligen im Zweifel, die sagen, ey, ich hab Bock, das zu testen und wir berichten einfach mal, wir beobachten. Das habe ich gerade mit Social Media durchgespielt und da habe ich mir halt mich gefragt, okay, du testest mit 1000 Leuten so und dann merkst du, ja, ganz extrem, keine Ahnung, von 1000 werden irgendwie, was ist realistisch, keine Ahnung, 500 von den 1000 verbringen mehr als 3 Stunden am Tag da irgendwie und man sieht so kleine Suchtmerkmale und keine Ahnung was. Und von den 500 sind dann irgendwie 50, die dann auch, sag ich mal, psychischen Knacks bekommen in irgendeiner Form sozusagen. Welche Erkenntnisse ziehst du da draus? Sagst du dann, naja, dann verbieten wir es, weil das ist uns zu viel? Also ich finde dann total schwer zu sagen, wo ist der Threshold? Wo sagen wir, ab jetzt ist es so ungesund oder da müssen wir schrauben? Ja. Weil ich glaube, genau das beobachten wir ja gerade. Wir beobachten bei Social Media, ich höre die wenigsten Menschen überhaupt noch irgendwie positiv sozusagen über Social Media sprechen, außer Menschen, die damit quasi Geld verdienen. So, was das Positive ist quasi, ich vertreibe damit meine Zeit, was ja auch okay ist. Ich möchte da gar nicht drüber urteilen, wie nicht so, ne, also nicht der alte Mann sagt, ne, wir haben damals Computer gespielt, so, da haben die Leute genauso drüber gesprochen sozusagen. Ja. Aber ab welchem Punkt sagen wir dann als Gesellschaft, ey, uns sind gerade die Auswirkungen sind irgendwie so negativ. Und was wiegt mehr auf, ne? Die 10 Leute, die, also harte Triggerwarnung, ne? Die sich, sag ich mal, die damit super ungesund umgehen, sodass es halt irgendwie ganz schwierig endet, sag ich mal. Sind diese 10 es uns wert, dass wir, sag ich mal, als Deutschland oder als NRW sagen, nee, das sollten wir nicht tun? Oder wie hoch muss die Zahl quasi sein, um zu sagen, das müssen wir irgendwie begrenzen. Und wie begrenzen wir das dann? Ich finde, das ist so schwer, wenn wir wenn wir diesen Punkt des Experiments mitgehen, wie können wir dieses Experiment reflektieren und wie können wir das überhaupt noch, ist es nicht, wenn es einmal losgestoßen wird, so ein bisschen unkontrollierbar quasi? Mm-mm. Also das ist nur so ein bisschen meine Gedanken. Kannst du gerne was zu sagen?
Ich finde, was super cool ist als Input, um das Thema so ein bisschen aufzudröseln und dann halt auch vielleicht eine Lösung zu skizzieren, sind zwei Dinge, die nicht unterschiedlicher, aber auch nicht, aber auch, also die nicht unterschiedlicher sein können, aber auch gleichzeitig super nützlich sind in der Logik. Und der erste Punkt wäre das Thema, was machen wir oder was haben wir bisher gemacht, wenn etwas offensichtlich nicht gut war für Kinder, was Eltern nicht gelöst bekommen haben.
Zum Beispiel das Mac-Menü beim Mac ist das Kindermenü.
Da kann man drüber streiten, so. ich habe da eine Meinung zu, aber unabhängig davon. Anderes Beispiel wäre Computerspiele und Filme. Also Medien quasi. Also nicht sozial generiert, also durch Individuum generierte Medien, sondern einfach allgemeine Medien. Spiel, Filme, Computerspiele. Da haben wir auch gesagt, wartet mal ganz kurz. Ist es smart quasi, den Harry Potter-Teil mit den ganzen fiesen Monstern so einem 6-Jährigen oder 6-Jährigen zu zeigen. So. Aber irgendwann haben wir festgestellt, ja, vielleicht, aber irgendwie haben uns viele Eltern gesagt, die haben echt Albträume gehabt und das war echt fies. So, harmloses Beispiel, aber verdeutlicht den Punkt.
Auf jeden Fall.
Ich habe gesagt, okay, warte mal, wir führen jetzt das Jugendschutzgesetz ein in irgendeiner Form oder erweitern das Gesetz und sagen, wir als Gesellschaft haben uns darauf geeinigt, in einem demokratischen Prozess, Wahlen, Repräsentanten, Menschen, die dann Gesetze schreiben, gesagt, okay, wir schreiben jetzt ein Gesetz. Damit sind alle cool, weil ihr habt uns ja gewählt. Wir haben euch gesagt, wir schreiben das Gesetz. So, ihr habt es gewählt, ihr habt es gesagt, und schreiben wir auf, Filme werden quasi bewertet von einer hoffentlich unabhängigen, nicht kommerziell quasi in eine Richtung kaufbaren Institution. Darüber kann man streiten, ob das wirklich so ist, aber das ist nicht der Punkt gerade. Das ist
ein anderes Thema.
Ja. Der Punkt ist, Leute gesagt, okay, ich gucke mir jetzt diesen Harry Potter-Film an und ich sage, ab wie vielen Jahren glauben wir, dass das für Kinder cool ist? Und ich gucke mir dieses Computerspiel an und sage, hey, ist Counter-Strike so ab 16 geeignet oder ab 18 oder ab 12? Ganz einfaches Prinzip. Und da habe ich gesagt, okay, wenn du jetzt quasi in den Laden gehst und sagst, ich bin 12 und willst ein Spiel kaufen ab 16 oder ab 18, dann sagt der, da sind die Verkäufer und Verkäuferinnen gezwungen zu sagen, nee, sorry, ist nicht drin. So wie mit Alkohol, beispielsweise, also mit anderen Substanzen. Das heißt, es gibt da Mechanismen, wo man sagen kann, warte mal, wir können da einfach eine Linie ziehen. Und damit sind auch die Leute cool zu gewissen Grad. Wenn sie nicht cool sind, wählen sie jemand anders und dann hat die Gesellschaft gesagt, wir finden das da jetzt plötzlich doof. Das wäre das Instrument Nummer eins.
Sollen wir da kurz, ganz kurz reinhaken oder willst du erstmal das andere noch aufzeichnen?
Achso, meine Idee war, ich zeige beide Instrumente, dann macht man das mit Social Media und wie kann man das quasi, wie kann man das quasi dann als Lösungsansatz skizzieren? Das andere Instrument ist etwas, was tatsächlich China vorgemacht hat, wo man jetzt sagen kann, vergesst mal, ob ihr China jetzt cool findet, ob ihr jetzt das politisch cool findet oder nicht. Jetzt alles mal ausgeblendet, aber nur diesen einen Aspekt, nämlich zu sagen, China sagt, wir haben ein Gesetz, ob das jetzt auf dem demokratischen Weg entstanden ist oder nicht, ist jetzt aber wie gesagt zweitrangig, kurz mal ausblenden. Wir haben ein Gesetz, was Minderjährigen verbietet, mehr als x Stunden Content zu konsumieren. Mhm. So, du bist als Entwickler einer App gezwungen, das ist nicht deine moralische Entscheidung, das ist nicht Raffaela, die sagt, ich finde das gut oder schlecht, sondern das Gesetz sagt, wenn User unter 18 Jahren, dann pro Tag maximal eine Stunde. Und wenn du das nicht einhältst, dann wird deine App zugemacht. Ganz simpel. Mhm. Regel Nummer eins. Regel Nummer zwei ist, die Inhalte, die du dir eine Stunde zeigst, die müssen mindestens x Prozent Educational Content beinhalten. Jetzt kann man drüber streiten, was ist Educational Content und so weiter. Aber gehen wir einfach davon aus, du hast die Hälfte dieser, eine halbe Stunde lang oder jedes zweite Video, was du siehst, oder jedes zweite Bild, was du konsumierst, hat irgendeinen wertvollen Charakter im Sinne der Bildung. Ne, Details müssen wir noch klären, aber so, und jetzt sagst du, okay, warte mal ganz kurz. China hat diesen Ansatz gewählt. Wir haben schon dieses Instrument des Jugendschutzes. Mhm. Was zur Hölle spricht dagegen zu sagen, wartet mal ganz kurz, so, wir schreiben jetzt ein paar Wörter auf, nennen das Gesetz, Jugendschutzparagraf X, so, und schreiben wir rein, Leute unter einem bestimmten Alter dürfen halt eben zeitbeschränkt oder inhaltsbeschränkt nur bestimmte Inhalte sehen. So, und jetzt kann man sagen, das wollen wir aber nicht als Gesellschaft, sondern kann man sagen, ja gut, dann wird das Gesetz wieder gekippt, dann wählt man Leute. Aber es ist halt die Gesellschaft, die dann sagt, warte mal, glauben wir als Eltern oder werdende Eltern oder alle, die jetzt irgendwie wählen dürfen, glauben wir, das wäre eine coole Sache oder nicht? Das heißt, die Gesellschaft entscheidet und dann wird es einfach umgesetzt. Und meine, es ist ja kein Riesen, es ist ja nichts Neues in dem Sinne, es ist auch praktikabel, weil du schreibst ein Gesetz rein und dann müssen Facebook, Instagram, Twitter, alle sich dran halten in irgendeiner Form. Why not?
Ich muss sagen, das wäre sowas, das ich zum Beispiel mal ein voll spannendes Experiment fände. Ich würde es total gern mal sehen, wie es funktioniert, was es für Auswirkungen sozusagen hat. Das Problem in mir kommt so ein bisschen das hoch, was unsere Kindheit ja dominiert hat. Also ich durfte nicht Counter-Strike spielen, ich durfte nicht Call of Duty spielen. In der Regel wissen wir, wie schlecht und gut gerade quasi die Kontrollen sozusagen für solche Sachen sind. Ne? Klar, im Laden funktioniert es vielleicht noch am schlechtesten, aber mittlerweile ist es ja alles per Online-Käufe. Und bei den Kids in der Regel haben die dann im Handy den Account irgendwie der Eltern hinterlegt, weil die Kreditkarte des Vaters, der Mutter da irgendwie hinterlegt ist, damit die irgendwie sich ihre zwei Lootboxen am Tag kaufen können oder was weiß ich nicht. So, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Realität. Und das würde das ja eigentlich komplett aushebeln, weil dann diese Geräte nicht auf die Kinder laufen sozusagen, sondern eher auf die Eltern.
Ja.
Und da müsste man natürlich dann wieder sagen, ja gut, dann sind ja die Eltern das Problem, weil die müssen das kontrollieren. Die müssen im Prinzip gucken, welche Möglichkeit hat mein Handy? Ah, Kinderschutzeinstellungen, das kann ich ja begrenzen, hier kann ich überlegen und so weiter und so fort. Nur da sind wir wieder bei meinem Ausgangspunkt. Was ist das Problem, wenn die Menschen sind, die damit nicht umgehen können und die es irgendwie quasi nicht hinkriegen, die werden wir mit dieser Regelung quasi nicht bekommen, so ein bisschen. Damit treffen wir eigentlich dann nur die Kinder und Jugendlichen, die dann im Zweifel schon so selbstverantwortlich sind und sagen, naja, ich habe hier meine eigene Kreditkarte, ich habe irgendwie mein eigenes Handy, ich habe das alles irgendwie selber und ich werde jetzt bestraft. Aber meine drei, vier Homies, wo die Eltern das gemacht haben und es interessiert keine Sau, haben halt Pech gehabt. Aber da kann man auch wieder zu sagen, naja, uns hat es jetzt auch nicht, also da wieder diese Perspektive von, was ist mit uns passiert, uns hat es jetzt auch nicht mega verdorben sozusagen, aber das würde ja so ein bisschen diese Lösung aushebeln, oder?
Um deinen Punkt zu bestärken, es wird das genauso sein, so nach dem Motto, das eine Kind hat eben Zugriff auf alles und kann quasi hat die Erwachsenenversion von YouTube oder TikTok. Und alle gehen dann am Nachmittag hin und sagen, hey, wir gehen ein bisschen Fußball spielen. Aber am Ende sitzen sie zu Hause bei den beiden Kindern, gucken sich halt den Hardcore-Content an. Das wird so sein. Aber auch da, ne? Klar, du kannst jetzt, wenn es um Lösungen geht, so wie lösen wir jetzt dieses systematische Problem mit Konsum von zu vielen Medien für unter 18-Jährige, wenn das jetzt unsere Problemdefinition ist, du musst sagen, ja, die Lösung wird wie eben skizziert mit eben Gesetzen und eben da quasi dem Versuch, das zu unterbinden. Auch da kann man die Analogie zum Spiele- und Filmemarkt nehmen und sagen, ja, es ist halt keine 100% wasserdichte Lösung. Und die Eltern können das insofern überschreiben durch ihre eigene Entscheidung. Und jetzt die Frage, und der Punkt, den du aufmachst, ist, dieser Prozentsatz der Eltern, die sagen, hey, warte mal ganz kurz, uns ist das egal, wir wollen jetzt mit dem Kind Counter-Strike zusammenspielen, das ist fein, weil mein Kind hat ja auch nicht kaputt gemacht, muss man die quasi kontrollieren, ne, als Gesellschaft. Auch da könnte man zu weit gehen. Wenn wir jetzt als Gesellschaft dann entscheiden, ja, wir finden das nicht gut, dass die 10%, 20%, 100%, wie viel auch immer, das umgehen, kann man nur ein Gesetz erweitern und sagen, ja, wir schreiben das rein, wenn Eltern das tun, ist das strafbar. Das heißt, wenn ich das mitbekomme, dass mein Kind bei einem anderen Kind YouTube Unlimited geguckt hat, zum Beispiel, kann ich die Eltern anzeigen und kann die quasi, und das heißt, die haben dann quasi auf einmal einen Mechanismus, wo sie sagen, ja, ich pass mal lieber auf, ich gucke jetzt dreimal drauf, was mein Kind am Handy macht.
Aber, klingt aber nicht nach so einer geilen Gesellschaft, ehrlich gesagt.
Ja, aber, ja, genau, da sagt man von sich selber auch so, ey, brauchen wir das so? Oder gehen wir das Risiko ein und sagen, ja komm, wenn der eine Vater sagt, ja komm, ich zocke jetzt meinem Kind Counter-Strike Go mit 12, dann ist es halt so, sein persönliches Risiko quasi. Und, ich persönlich, wenn du jetzt mich fragst, würde sagen, man sollte nicht quasi jedes Schlupfloch quasi versuchen zu stopfen, weil dann entsteht das, was du eigentlich nicht willst. Dann kommen auf einmal Eltern sagen, behaupten irgendwas und sagen, ja, aber du hast doch hier, ich habe das doch mitbekommen, da war doch was, die Anzeige ist raus, dann gibt es Ermittlungsverfahren für nichts. Also das ist so ein bisschen.
Und du verlierst dieses Rennen ja immer. Mit Verboten, habe ich das Gefühl, verlierst du immer gegen die Leute, die dann aber sich durchsetzen wollen, sozusagen. Ja. Ich glaube, das ist schwierig.
Ja, und da kann man, wie gesagt, und da finde ich auch den offenen Diskurs interessant und dann die Frage, zu welchem Grad muss man das irgendwie versuchen zu regulieren? Und ich sag nicht, lass es wilder Westen sein, wie aktuell, sondern lass uns überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, Regeln einzuführen, eben für Menschen, für die wir die Verantwortung tragen. Wo wir sagen, solange sie nicht halt 18 sind, sind wir für diese Menschen verantwortlich, weil die sind halt kognitiv noch nicht da, um eben zu reflektieren. Und wenn die Eltern es nicht hinkriegen, dann müssen wir halt quasi so eine Art Schutznetz spannen, was so gesellschaftsübergreifend ist, zu einem gewissen Grad. Und ich sehe das nicht als unlösbares Problem, sondern es ist eigentlich sehr trivial zu lösen, wenn man das eben will als Gesellschaft. Und ich glaube, wir sind da nicht so an dem Punkt. Ich glaube, die Diskussionen beginnen jetzt langsam in Deutschland vielleicht, aber ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt sind, wo die Leute sagen, hey, wir brauchen so ein fucking Gesetz. Weil sie, und das ist ja wieder die Krux, die Eltern sind genauso süchtig. Die sind genauso
am Arsch. Ich wollte gerade sagen, nur um den Punkt kurz zu machen, ne, wenn du gesagt hast, so, ne, dann die Wahlen werden das zeigen. Wer ist denn, also, wie soll ich sagen, ich glaube, die meisten sind halt schon so nicht abhängig. So. Also, ne, wir, also, wie soll ich sagen, ne, wenn es, zum Beispiel, ich könnte ja auch sagen, ich habe das Gefühl, so, Computerspielen mehr als 10 Stunden am Tag ist nicht so mega geil. Hat das mich jetzt völlig kaputt gemacht in der Jugend? Nö, nicht, aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass es eher nicht so geil ist, wenn man 10 Stunden am Tag am PC hängt, sozusagen. Aber hätte ich für das Gesetz gestimmt? Auf keinen Fall, weil es mich ja auch betrifft. Oder muss ich dann so für die Gesellschaft denken, ja, ich gehe selber, für mich mache ich es irgendwie uncooler, weil ich glaube an das große, ganze Gute. Es ist irgendwie, es ist irgendwie alles ein bisschen.
Ich glaube,
ich verstehe immer mehr, warum es so läuft, wie es läuft, weil
alle Sachen, die man so
transportiert, sind schwierig.
Ich glaube, man muss als Gesellschaft auch so eine Art, auch als Gesellschaft ein Learning haben. Nach dem Motto, wir merken langsam so, warte mal ganz kurz, für Kinder ist das ungeil. Irgendwann merkt der eine oder andere, hey, warte, ich merke, das ist auch für mich nicht so geil. Dann redet man darüber, wie wir im Podcast darüber reden und sagen, hey, wie hast du das eigentlich gemacht? Hast du jetzt Bildschirmzeiten implementiert, bla bla bla. Wenn wir feststellen, klappt alles nicht so richtig. Irgendwann wird man merken, scheiße, uns geht's mittlerweile allen so schlecht, wenn es das so ist. Also ich projiziere einfach irgendwas. Uns geht's allen so schlecht, irgendwie kriegen wir unsere Gesellschaft nicht mehr in den Griff und irgendwie scheitern wir jetzt gerade kollektiv wegen dieser einen Sache unter anderem. Lass uns jetzt endlich mal was dagegen tun. So, reicht jetzt. Und ich glaube, diese Schwelle ist einfach nicht erreicht. Ich glaube, wir wissen alle unterschwellig, da ist was. Aber der Schmerz ist nicht groß genug, dass man Handlungsbedarf für sich definiert hat oder sieht. Was vielleicht auch gut ist, dass man nicht bei jedem kleinen Schreck quasi sofort so richtig so hyperaktiv wird und sagt, verdammt, was machen wir jetzt, oh Gott, sondern erstmal sagt, okay, lass uns erstmal abwarten, sondieren, reflektieren und dann entscheiden. Ist das der richtige Weg? Ich weiß nicht. Vielleicht wäre es auch smart gewesen, vor 5 Jahren schon diese eine Stunde Regel einzuführen für Kinder. Wahrscheinlich schon, seien wir ehrlich. Haben wir es gemacht? Nein, jetzt müssen wir das Leben. So.
Ja, das Problem ist ja auch so ein bisschen, dass so viele Probleme oder Themen, die wir in Gesellschaft haben, sind ja so multifaktoriell,
total,
sozusagen. Ne? Ja. Weil, ne, wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt darauf gucke, so, was sind so gerade meine aktuellen Beratungssituationen, ein bisschen. Ja. Ne? Das ist immer ganz viel Druck, ganz viel Leistungsdruck, ganz viel so weiter und so fort. So, ist das jetzt zurückzuführen auf erhöhten Social-Media-Konsum? Bei manchen bestimmt ja. Ist das zurückzuführen auf ein Elternhaus? Bei manchen bestimmt ja. Ist das zurückzuführen auf Schule und bestimmte Lehrerinnen und Lehrer, bestimmte Erfahrungen in Fächern? Bei manchen bestimmt ja. Das heißt, wenn du quasi auf diesem Schiff mit den Löchern, wenn wir das Gesellschaftsschiff quasi betrachten, dann versuchen wir das eine zuzuhalten und machen diese 1-Stunden-Regel bei Social Media, dann läuft sich ja der Löcher immer noch rein und so, ne? Und dann sind wir irgendwann dabei. Deswegen verstehe ich immer so ein bisschen deine Punkte, wenn du dann versuchst, mir zu zeigen, so, ey, aber wenn wir alles verbieten und alles regulieren, das wird schwierig, weil, ne, was ist, wenn wir alle Löcher zuhalten? So, was ist das halt für eine Gesellschaft? Dann eine starre Gesellschaft, die sich nicht mehr bewegen kann, weil sonst tropft es irgendwo durch und irgendwelche Löcher wird es immer mehr geben. Ich glaube, es wird immer mehr Löcher geben als Hände, die sie zuhalten, sozusagen. Und was machen wir dann? Deswegen müssen wir irgendwie so einen Mittelweg finden. Oder also wahrscheinlich eher einen Weg, der wir können nicht alle retten, Weg, so nach dem Motto, wir haben irgendwie dieses Boot und wir müssen jedem Einzelnen irgendwie beibringen, das Boot zu reparieren, sozusagen. Ja, also da sind wir wieder bei diesem Punkt. Meine Schülerinnen und Schüler im Leistungskurs schreiben immer so schön in Aufgabe 3, wo die so Handlungsoptionen entwerfen sollen, immer so, wir müssen aufklären, wir müssen den Kindern das erklären. Ja, und dann schreibe ich immer drunter, ja, aber wie? So, ne? Aber das ist ja das Spannende dann, so, ne? Wie kann man das machen? Aber der Grundansatz ist ja richtig. Wir müssen halt ganz viel aufklären, Bildung, Diskussionen, wie du genau gesagt hast. Ne? Ja. Wir müssen halt das sorgen, weil sonst bringt jedes Verbot nichts, sonst bringt das alles nichts. Weil sonst werden die Leute das sofort wieder abwählen. Wenn dieses Verbot reinkommt, Verbote sind erstmal nicht so geil, wenn die Leute nicht verstehen, warum das Sinn macht, dieses Verbot zu haben, dann wird es nicht funktionieren. Wenn Eltern nicht verstehen, warum es vielleicht gefährlich sein könnte, sein Kind zu tracken, werden sie es alle tun und werden irgendwann denken, oh, ich bin so unglücklich, warum eigentlich? Warum funktioniert es mit meiner Tochter nicht mehr? Ja, sie werden es nicht raffen, wenn sie nicht die Fähigkeiten dazu entwickelt haben, sozusagen. Und das ist ja das Abschließende so ein bisschen von mir, Plädoyer dann wieder dafür zu sagen, okay, wir brauchen da Schulen oder Bildung oder so als irgendwelche vielleicht nicht innerfamiliären, weil die sind natürlich sehr hart biased bei dem Thema, jetzt sagen wir mal diesem Tracking von Kindern, das ist wahrscheinlich, wenn das nur Mütter unter sich diskutieren und nur Väter unter sich diskutieren, ist das wahrscheinlich ein anderer Konsens, als wenn das jetzt eine externe Bildungsinstitution irgendwie übernimmt. Ja, ja. Glaube ich, kommt da halt Schule und ja, im Zweifel auch Medien, Podcasts, Dokumentationen und so, irgendwie eine große Wichtigkeit zu, um diese Konsequenzen eben aufzuzeigen. Weil je mehr wir wissen über die Konsequenzen, desto mehr können wir, glaube ich, unser eigenes Handeln auch reflektieren. Wenn wir immer reingehen und sagen, ja, was soll schon passieren? I don't know, ist mir egal. Wenn wir aber wissen, okay, hier Beispiel XY, da hat es dazu geführt, dass das und das passiert, so wie das bei mir mit zum Beispiel Graskonsum ist. Ich wusste für mich immer klar, das ist nichts für mich. Auf gar keinen Fall. Weil ich genug Freunde hatte, die davon Paranoia bekommen haben, Schizophrenie, irgendwelche komischen Anfälle, irgendwelche Herzrhythmusstörungen. Und deswegen muss ich halt immer lachen, wenn dann jemand sagt so, ja, aber Gras hat doch gar keine negativen Folgen. Das ist doch gar kein Problem für den Körper. Was es ja vielleicht für den Großteil der Menschheit im Zweifel auch nicht hat oder immer. Aber meine persönliche Brille sagt ganz klar, nee, ich habe da so viel Scheiße mitgesehen. Für mich ist es nichts. Das ist meine Reflexion. Für mich ist es klar, deswegen mache ich es nicht. Aber wenn ihr es legalisieren wollt, go for it. Ist mir scheißegal. Ist nicht mein Ding. Macht es, aber ich finde es nicht so geil. Aber so. Ich glaube, dass diesen Prozess müssen wir im Prinzip bei jedem, bei diesen Themen irgendwie anstoßen. Ja.
Ich finde, was für mich immer so meine zwei, Maßstäbe sind bei so Themen sind immer erste Maßstab ist wem oder
Genitiv Dativ wem oder was?
Wie sage ich das? Also bei dem Beispiel Gras, ne? Sagst du ja, es führt bei manchen Menschen zu ganz ganz extrem Verhalten. Bei anderen Menschen führt es halt zu dem gewünschten Ergebnis, was weiß ich. Aber du hast halt eben die Extremen an beiden Enden und du hast irgendwie so diesen Mittelbrei, so von whatever. Es war jetzt nicht schlimm, so, aber es war auch nicht gut, aber was auch immer. Und das Gleiche hast du ja bei allen möglichen Fragestellungen, so nach dem Motto, was passiert, wenn wir jetzt quasi allen Menschen morgen Antidepressiva geben? So. 66,75% werden irgendwie sagen, okay, irgendwie fühle ich mich gerade besser. Der Rest wird sagen, normal fuck my life, und wird komplett durchdrehen und wird, eine Seite wird sagen, ich bin komplett cool, die anderen werden komplett darunter leiden. Also das ist immer so die Frage, was ist der Trade-off? Also quasi treffe ich eine Entscheidung und mache damit einen Großteil glücklich, sei es Graskonsum, Nutzung von Social Media, Antidepressiva, whatever es ist. Also könnte in allen Lebens und wie gehe ich mit den Extremen um, mit den ganz, ganz rechts von der Verteilung und ganz links von der Verteilung? Weil da hast du in der Regel halt eben keinen gewünschten Effekt, sondern es kann auch ins Negative ausschlagen. Das ist so der eine Maßstab, so nach dem Motto, was passiert, wenn wir etwas verbieten oder wenn wir etwas erzwingen? In welcher, was passiert mit den Extremen? Ist es für alle gut oder ist es für die meisten gut und wir so ein bisschen verschweigen, so ein bisschen die Extremen? Und ich glaube, dass viele von diesen sehr allgemeinen Entscheidungen, wir sollten etwas verbieten oder wir sollten etwas erlauben, dass oft halt dieser Aspekt ist, so traden wir quasi so den Mittelwert gegen die Extremen.
Extremer. Mhm.
Und das ist halt oft halt für viele Menschen gut und das wird die Mehrheit oft erhalten.
Das ist ja auch so ein bisschen Demokratie, oder? Also, weil wenn ich die meisten Stimmen habe, dann gewinnt mein Gesetz und die Extremer, mit denen gewinne ich keine Wahlen. Auch wenn die Recht haben, die Extreme, gewinne ich mit denen nicht die Wahlen, sozusagen.
Ja, aber dennoch, und das ist, glaube ich, so die Verantwortung so der Menschen, die sich dem bewusst sind, das versuche ich für mich halt immer klar zu haben, wir können die Ausreißer nicht ignorieren. Wir können nicht sagen, wir erschaffen jetzt eine Welt, in der es ganz vielen gut geht, aber es ganz vielen sehr schlecht geht. Das willst du in der Regel nicht. Und deswegen haben wir auch eine soziale Verantwortung zu sagen, hey, wir haben halt irgendwelche so Auffangbecken für eben Menschen, denen es ganz, ganz schlecht geht in irgendeiner Form. Das ist so der eine Maßstab, so nach dem Motto, ist das jetzt eine Entscheidung, die vielleicht einfach nur vielen Menschen so ein bisschen so die Erleichterung bringt, aber ganz vielen Menschen auch das Elend? Das habe ich versucht, immer im Hinterkopf zu halten bei so Diskussionen, so nach dem Motto, sollten wir etwas verbieten, sollten wir etwas erzwingen? Ja, nein. Und der andere Maßstab ist dann so ein bisschen die Frage nach dem, glauben wir, dass wir mit einer Regel oder mit einem bestimmten, mit einer Norm Menschen entmündigen in irgendeiner Form? Und inwieweit ist es okay und wen entmündigen wir vielleicht? Und da kann ich auch sagen, in manchen Diskussionen ist es gut zu sagen, ja, wir entmündigen das Kind jetzt. Also es ist nicht ready, so mit 6,5 Jahren zu entscheiden, wie viel Social Media es konsumiert. Entmündigen wir jetzt aber auch einen Erwachsenen in der gleichen Form? Und da,
ne, so den entmündigen wir nur, wenn der irgendwie eine Straftat begangen hat und wir stecken ihn ins Gefängnis. So, da ist es okay. Ne?
Exakt.
Also da ist aber ein anderer Maßstab. Genau.
Ja. Und das ist der zweite Maßstab, so nach dem Motto, wen oder was entmündigen wir zu wie viel Grad? Und dann nach dem Motto, erlauben wir es quasi für diese Entmündigung zu einer Verteilung der Extremen, sondern eine Veredelung der Extremen. Und dann der dritte Maßstab wäre dann dieser Versuch quasi der Projektion der Konsequenzen, so nach dem Motto, jetzt habe ich diese zwei Hebel, diese zwei Regler, ne, so nach dem Motto, wer soll es besser haben, so nach dem Motto, die Masse oder die Extreme, dann wen entmündige ich zu welchem Grad und was sind die Konsequenzen in? Und dann kommt die Zeitachse ins Spiel. Und dann sind viele dieser Debatten für mich dann irgendwie abhängig dann wieder von der Zeitachse, weil manchmal in Krisensituationen kann es sinnvoll sein zu sagen, wir entmündigen jetzt und wir traden jetzt so ein bisschen die Masse versus die Extreme. Genau das haben wir mit Covid gesehen. Wir haben gesagt, Ausgangssperre und Impfdruck. Impfdruck war das gleiche Thema. Es gab Extreme, die haben drunter gelitten. Die meisten eben nicht. Die meisten haben einen positiven Effekt gehabt, jetzt als simplifizierte Zusammenfassung.
Ja.
Aber dann ist wiederum, wenn du jetzt quasi dauerhaft quasi einen Zwang ausübst auf die Gesellschaft und entmündigst, was sind die Konsequenzen in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren? Das ist also in manchen Situationen gut, aber nicht dauerhaft und nicht immer. Und deswegen, diese Regler müssen halt immer bedacht geschoben werden. Weil wenn du zum Beispiel dauerhaft quasi sagst, wir erzwingen irgendwas, was die Extremen halt eben ausfallen lässt oder in Elend drückt, dann hast du vielleicht Situationen, wo du sagst, Beispiel wäre jetzt San Francisco, du hast ganz viele Menschen, denen geht es extrem gut und das ist ganz, ganz viel Elend, Obdachlosigkeit, Drogen, Missbrauch und so weiter. Oder Duisburger Bahnhof, das, was ich jetzt RTL2 gelernt habe. Du hast ganz viele Menschen, denen geht es gut oder okay und das ist ganz, ganz viel Elend. Aber das ist eine Entscheidung, die muss bewusst getroffen werden und idealerweise schaffst du eine Einstellung, wo du sagst, hey, Mündigkeit sehr hoch, wir haben sehr viele Menschen, die eben Elend mit auffangen können, die eben mit reparieren das Boot, Freiheitsgrad sehr hoch. Mhm. Weil dann wäre meine Perspektive, auf langer Zeit schaffst du eine Gesellschaft, die sich selbst irgendwie intakt hält. Krisenzeiten ändere die Regel, also ändere die Hebel, die Einstellung kurzfristig, um eine Krise zu lösen. Und dann geht es aber wiederum weiter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was immer in meinem Hinterkopf mitläuft bei so Debatten. Sollte man jetzt was verbieten? In welcher Form? Für wen? Versuche ich halt immer diese Perspektive einzunehmen. Okay, was bedeutet das jetzt? Ist es eine sehr starke Entmündigung? Für wen und wie lange? Und was sind die Konsequenzen? Und auf der Zeitachse insbesondere. Mhm. Und das macht super komplex, super schwierig. Aber halt.
Total. Und in manchen Fällen kann sich ja auch herausstellen, dass man in manchen Sachen der Regler halt auf Langfristigkeit gesetzt bleibt. So zum Beispiel ne, die Impfungen gegen hier Diphtherie und Tetanus und solche Sachen. Da denken wir gar nicht mehr drüber nach. Da fühlen wir, also ich habe das Gefühl, ich würde für viele Menschen sprechen, wenn ich sage, da fühlen wir uns nicht entmündigt oder keine Ahnung was. Und dann sagen wir, okay, das ist halt schon immer so. Es wird schon funktionieren, lange getestet, es funktioniert irgendwie. Das heißt noch lange nicht, dass es immer so weitergehen muss. Wenn wir irgendwann merken, okay, ist nicht mehr nötig, dann können wir es auch lassen.
Ja,
aber
ja.
Da hat sich quasi herausgestellt, da können wir diesen Mündigkeitsschalter ganz nach unmündig schalten. Die Leute sollen den Kopf abschalten, sollen sich einfach impfen lassen. Fein
ist. Aber
ich glaube, das war ja auch die große, nur ganz kurz, das war, glaube ich, auch die große Kritik in der Corona-Zeit, dass da eben Leute gesagt haben, okay, naja, wir haben noch nicht diese tollen, langen Erfahrungen, noch nicht, ah ja, mein Opa wurde schon geimpft und es hat alles funktioniert. Deswegen haben sie Sorge vor diesem Entmündigungsschalter nach ganz links. Also das war zumindest der vernünftige Teil, würde ich jetzt sagen, der das irgendwie sagt. Sorry.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein super Beispiel für, was passiert in der Verteilung der Gesellschaft. Weil wir sagen, bei der einen Impfung jetzt, das, was du gerade genannt hast, da gibt es halt auf den Extremen halt einen ganz, ganz, ganz minimalen Prozentsatz der Leute, die da in irgendeiner Form quasi, soll ich sagen, negativ betrifft. Also bei den meisten Impfungen, die wir heute haben, die sind so etabliert, da weiß man einfach, hey, die Wahrscheinlichkeit, dass du da einen Nebeneffekt hast, ist so, so gering. Und die meisten können das so sich akzeptieren. Die sagen, hey, fein. Es gibt immer noch Menschen, die sagen, nee, mir ist selbst das Restrisiko zu hoch. Fein, hab diese Ansicht. Aber die meisten sagen, cool. Und die meisten, deswegen ist die Entmündigung nicht so schlimm. Weil es für die meisten Leute irgendwie einfach, oder für einen sehr, sehr hohen Prozentsatz, nahezu 100% einfach eine coole Erfindung ist, die keinen Nachteil mit sich bringt. Und das ist genauso wichtig in dieser Debatte zwischen, also deswegen finde ich so Impfgegner unsinnig doof, weil die halt einfach nur alles in einen Topf schmeißen und sagen, ich bin gegen Impfung. Und ich denke mir so, warte mal, lass mal differenzieren
gegen zwischen. Was denn daran?
Exakt, ne, lass mal differenzieren zwischen, okay, das ist eine No-Brainer-Impfung, da passiert nahezu nichts mit niemandem. Und das ist eine Impfung, dann lass uns drüber streiten. Ne? Mhm. Und vielleicht dauert dieser Streit 3-4 Jahre, bis wir Daten haben und dann sagen können, ja, ist es smart oder nicht smart. Aber ich finde, das ist ein perfektes Beispiel für diese Regler und Zeitachse. Ja.
Genau. Ich wollte, glaube ich, nur noch mal den Punkt machen, dass wir uns als Gesellschaft ja auch darauf einigen können, okay, wir haben noch weiterhin so ein paar Extremer, aber die sind so gering, dass sie selbst für ein Extrem nicht mehr relevant genug sind. Wir sollten trotzdem die Leute immer noch beachten, weil sie sind irgendwie Teil der Gesellschaft, aber sie sollten nicht den Diskurs bestimmen, weil sie ein so kleines Extrem sind. Ja. Und da müssen wir uns immer fragen, wie groß ist das Extrem? Ne? Weil auch, wie du gesagt hast, wenn wir also angenommen, theoretisch, wir haben diese Normalverteilung, wir haben 60% irgendwie Mitte und wir haben an den Extrempolen dann jeweils 20%. Das ist ja was anderes, als wenn wir sagen, wir haben 98% und jeweils 1% an Extremer. Ja. Wir haben beides mal Extremer, aber vielleicht einmal relevanter für den gesellschaftlichen Diskurs und einmal weniger relevant vielleicht. Das klingt so gemein, weil es ja doch dann irgendwie Leute ausschließt, aber ich glaube, irgendwann würde es auch einfach lähmen, so Gesellschaft und Demokratie, wenn wir bis ins letzte Teil jeden Einzelnen überzeugen wollen. Das wird niemals funktionieren. So. Und das wolltest du ja auch nicht sagen. Deswegen glaube ich, du hast eher angespielt auf dieses Beispiel mit 20% extremer, so ein bisschen, oder 10% extremer.
Ich finde, es kommt so ein bisschen drauf an, tatsächlich. Hm. Also es gibt Entscheidungen. Und es ist ja immer diese Betrachtung der Verteilung ist ja immer nur dann relevant, wenn du eine gesamtheitliche Lösung für alle finden willst. Mhm. Wenn du den Leuten die Freiheit lässt, für sie selbst zu entscheiden, dann brauchst du dich nicht um die Extrem zu kümmern, weil im Grunde genommen sagst du, jeder entscheidet für sich selbst. Und wenn du
do what you want.
Ne, so musst du dich selbst reflektieren und dich selbst irgendwo einordnen. Mhm. Wenn du weißt, für dich ist es cool, mach's. Wenn du es nicht weißt, dann lass es halt. Das heißt, das ist eigentlich immer nur dann interessant, wenn du sagst, du gibst etwas frei, so wie ein Medikament, oder du entwirfst einen Gesetzesentwurf, der halt eben alle betrifft. Und bei Medikamenten ist es ähnlich, weil da gibt es auch diesen Freigabeprozess, deswegen habe ich das Beispiel genannt, weil du halt sagst, es ist halt eben nicht jedermanns Eigenverantwortung, sondern es ist die Eigenverantwortung unterstützt durch einen Freigabeprozess. Genau. So, da musst du halt auch, deswegen gibt es auch diese Tabellen, so nach dem Motto 0,0%, die Nebenwirkung ABC. Das heißt, nur da ist es relevant, quasi diese Extremperspektive für Gesetzesgeber oder für Pharmakonzerne, wie auch immer, einzunehmen. aber auch all die Menschen, die irgendwie jemandem, ich finde, die Verantwortung, um nach, auf Raffaella zurückzukommen, die liegt halt auch bei den Leuten, die Dinge erschaffen. So nach dem Motto, wenn du jetzt als Produktentwickler jetzt ein Produkt designst und dir die Frage stellst, sollte dieses Feature erlaubt sein? Ja, nein. Du musst auch überlegen, wenn du es, also, dir kann es egal sein, aber moralisch wäre es cool, wenn du mit überlegst und überlegst, naja, was sind die Konsequenzen für die Gesellschaft? Nicht nur für die 66%, sondern auch für die anderen Prozent. Und das hat, und je nachdem, was du halt entwickelst oder was deine Tätigkeit ist, ist es manchmal, musst du 100% betrachten, manchmal reicht es auch, wenn du sagst, 95% ist fein. Als Lehrer musst du aus meiner Sicht 100% betrachten. Du kannst ja einfach sagen, ich ignoriere dieses eine Kind. Scheißegal. Was sind nur 28 der Klasse?
Auf jeden
das heißt,
Fall,
da hast du deinen Anspruch 100% Coverage.
Auf jeden Fall.
Und da musst du halt extra Arbeit leisten, um diesen einen, diese eine Schülerin oder diese einen Schüler irgendwie noch irgendwie unter die Arme zu greifen. Aber wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen Supermarkt betreibst und sagst, ja komm, ich habe jetzt.
Muss nicht jeder Kunde glücklich sein.
Ich habe jetzt, genau, ich habe jetzt nicht alle Lebensmittel da und 5% werden sagen, ich finde den Supermarkt blöd. Dann heißt es so, juckt niemand, persönliche Wahl. So. Deswegen würde ich sagen, es kommt darauf an, ist es, wie gesagt, so eine allübergreifende Regel für alle? Oder ist es eben ein lokales Thema, so wie mit meinem Angebot, gehe ich zu Starbucks oder ins Café? So, persönliche Entscheidung, kaum Risiko, do it.
Ja, spannend, spannend. Ich würde die Folge gerne Raffaella Cusati nennen, aber ich weiß nicht, ob das
so passt. Ja, vielleicht musst du aufpassen, sonst kriegen wir so eine Deformierungsklage. So.
Vielleicht, vielleicht. Hast du noch Zeit für zwei, drei kleine Themen?
Klar, es ist Sonntag.
Ja, geil. ich habe noch, also eine Sache, die schließt da vielleicht am ehesten an, weil es die am wenigsten unnötige vielleicht ist. Ich habe unter der Woche einen Podcast gehört hier von Kurt Krömer, ne, der Shea Krömer gemacht hat und da er aufgehört hat. Haben wir nicht mal, habe ich ja schon mal irgendwann
mit schlechten Namen, keine Ahnung.
Der diese Seite, auf der diese Sendung auf RBB hatte, wo der immer so Gäste eingeladen hat, die er entweder geroastet hat oder die er irgendwie, wo er dann spannende Interviews geführt hat, so ein bisschen. Und der hat doch die Sendung jetzt dran gegeben vor einem Monat oder anderthalb Monaten, weil da hier dieser, ach, wie heißt der, so ein Comedian irgendwie war, der so Rape-Jokes gemacht hat und keine Ahnung was und irgendwie, also das weiß nicht der Grund, sondern er hat irgendwie nach genug Staffeln dann irgendwann gesagt so, hey, warum tue ich mir das eigentlich mich einmal die Woche hier mit Arschlöchern sozusagen aus seiner Perspektive hinzusetzen und die irgendwie fertig zu machen und sich dann gegenseitig so, also irgendwie unangenehm, so ein bisschen so. Ne? Und es war von außen immer super spannend, weil er quasi durch seine Rolle als irgendwie Comedian-Satiriker sozusagen Menschen, die spannende bis extreme Ansichten haben, an so eine Argumentations- wie soll ich sagen, in so eine Argumentation zu zwingen, die sie vielleicht sonst nie einnehmen müssen, sozusagen, in so einem One-on-One. Deswegen war es ganz interessant zu gucken, wie ich finde. Genau, es kam eigentlich immer und mit netten Leuten, die dann da waren, da war Teddy Teclebrand da, da haben die lange über Depressionen gesprochen und so. Das war total spannend und total schön und total offen und ehrlich, sozusagen. So, und der hat einen Podcast und der heißt Feelings. Das ist im Prinzip das gleiche Prinzip, nur dass immer nette Leute da sind, sozusagen. Also er weiß nicht, welche Gäste er kriegt, so, und dann hat er die Augenbinde und dann kommt jemand rein und der hat dann irgendwie eine Stunde Podcast mit den Leuten, die da irgendwie sind. Ist, glaube ich, sogar irgendwie ein Amazon-Original oder so. Ist ganz witzig, weil dann irgendwie so nach 40 Minuten wird quasi gecuttet und der Rest ist dann bei Amazon Exclusive zu hören. Den kann man dann auf Spotify und so nicht hören. Fand ich irgendwie, habe ich noch vorher noch nie gesehen, dass das auch ein Podcast-Konzept sozusagen ist. Und da ging es so ein bisschen um Freundschaft. Und da fand ich seinen Take ganz spannend, weil ich da noch nie so richtig drüber nachgedacht habe. Aber ich ihn sehr passend für mich fand und dachte, das will ich einmal nur kurz hier reinbringen, weil ich es irgendwie einen spannenden Gedanken finde, der irgendwie einfach der nicht so, also das ist wie oft so, man denkt so, oh, cool irgendwie, aber wenn man es ausspricht, denkt man so, ja, okay, lame. Aber trotzdem wollte ich es gerne kurz hier reinbringen, weil es ging darum, dass er hatte da Andrea Petkovic, die Tennisspielerin sitzen, also ehemalige Tennisspielerin, mittlerweile Kolumnistin und so weiter und so fort, und da meinte er sowas wie, so, und du sitzt jetzt hier vor mir und du bist meine beste Freundin gerade, du bist gerade in diesem Moment meine beste Freundin, ich kann dir hier alles erzählen, so, und wenn wir nachher auseinandergehen, dann ist es auch okay, wenn wir uns, also du musst mir dann keine Briefe schreiben, wenn wir an Weihnachten und ich bin traurig, wenn du mir dann nicht schreibst und so weiter und so fort. Aber wenn du in 4 Jahren mal schreibst, hey, wir hatten doch damals mal irgendwie Gespräch, dann haben wir wieder ein gutes Gespräch. Dann weiß ich, wird das gut funktionieren, sozusagen. Und ich fand den Gedanken ganz nett, weil es ist ja oft ein großes Thema für Menschen so, also für Kinder vor allem und Jugendliche so, was, wer ist mein bester Freund, wer ist das und wie definieren wir Freundschaft? Und da habe ich so ein bisschen über mich reflektiert und habe, glaube ich, für mich so ein bisschen rausgefunden, weswegen mir vieles Zwischenmenschliche so viel Freude bereitet und mir so viele gibt, sozusagen. Und es in der Regel auch immer ganz gut läuft, um es so blöd zu sagen, irgendwie, ne? Also man das Gefühl hat, okay, irgendwie float das, wenn man mit Menschen zusammen ist und zu zweit ist und das irgendwie funktioniert das. So, man, so. Und da habe ich für mich, also jetzt nur ausgehend von diesem Satz irgendwie gedacht, es trifft irgendwie auf mich zu, weil es kann eine Person sein, mit der ich vorher noch nie wirklich gesprochen habe. Wenn wir dann zum Beispiel so Beratungssituationen, dann kommt eine Schülerin oder ein Schüler, den ich vorher quasi kaum gesehen habe, und dann sitzen wir zusammen im Raum und dann ist das ein super offener, ehrlicher Raum, der, also freundschaftlich ist vielleicht das falsche Wort, aber es herrscht ein Zutrauen wie in einer besten Freundschaft sozusagen. Genauso wie wenn Menschen irgendwie mal, wenn Chiara und ich mit Leuten was machen und dann ist da auf einmal jemand dabei, den man vorher noch nicht kannte, kann ich mit dem im Nebenraum mich hinsetzen und mit dem 3 Stunden sprechen und ich habe das Gefühl, krass, das ist der coolste Typ der Welt, das ist mega cool. Und in diesem Moment ist das einfach so eine spannende und tolle Person sozusagen für mich. Ja. Und ich glaube, das zeige ich der Person dann auch. Und deswegen zeigt sie mir das dann quasi auch. Und da entsteht ganz viel Cooles sozusagen. Und trotzdem brauche ich diese Person nie wieder in meinem Leben sehen. Ja. Weil ich habe genug Freunde und ich habe genug Menschen, die mir wichtig sind. Und es ist so und so schon schwer genug, sage ich mal, Freundschaften gut zu pflegen sozusagen. Ja. Ne? Also sieht man ja wie, zum Beispiel, wie häufig wir uns sehen. So, ne? da merkt man ja, es ist einfach schwierig, sich da Termine für zu machen und so weiter und so fort irgendwie. Fand aber dann die Gedanken irgendwie cool, also mochte dann für mich irgendwie das so anzunehmen und für mich das so, konnte ich für mich ganz unterschreiben zu sagen, ich kann es schaffen, mit Menschen in eine super coole freundschaftliche Beziehung zu gehen sozusagen, in einer kurzen Zeit, brauche mich aber auch nicht lange an Menschen binden, weil ich brauche diese Person nicht in meinem Leben, um selber glücklich zu sein, sondern ich bin happy. Und auch ohne diese Person, aber trotzdem kann ich mit dieser Person eine tolle Zeit verbringen. Und das fand ich irgendwie ganz nett. Nette Definition von Freundschaft irgendwie und nette Definition von, was ist, wenn ich Freunde sehe und wenn ich Menschen sehe, wie gehe ich mit ihnen quasi um und was gewinnt man davon und was nicht. Weil was bringt mir das, wenn ich mich dann 3 Stunden mit der Person hinsetze und denke, boah, fuck mich nicht ab, kein Bock, ich will das gar nicht und so. Kann man ja auch mal, ne? Also ist ja nicht so, als würde ich nicht auch mal mit Menschen treffen, wo ich jetzt nicht so mega Bock habe, mit denen zu sprechen. Aber wenn es irgendwie klickt, fand ich diese Definition von, das ist, du bist gerade mein bester Freund und du brauchst mir auch nicht schreiben und trotzdem, wenn wir uns in 3 Jahren wiedersehen, weil zum Beispiel Beispiele wie Johannes Weißkopf, Juli Wasner, keine Ahnung wen, ne, Biene Bühler, so, ne, wenn ich die Menschen jetzt wieder treffen würde, beim ehemaligen Treffen, man hat das Gefühl, ja, es ist einfach Kadü, ne, ist einfach cool, so, und das finde ich, das mag ich und trotzdem ist man nicht sauer, wenn man sich nicht schreibt, so, das finde ich irgendwie cool.
Interessanterweise habe ich genau die gleiche Grundsatzerfahrung, so dass es einfach Menschen gibt, die siehst du 5 Jahre nicht und dann siehst du sie wieder und denkst dir, hey cool, es ist irgendwie super easy. Es ist kein vorwurfsvolles, hey, du hast dich gemeldet und bla. Es fängt nicht mit einer fehlenden Leistung an, im Sinne von, ich hätte von dir erwartet, dass du das lieferst, hast du nicht, das zeige ich dir jetzt erstmal auf, sagt dem Motto, hier ist dein Schuldenzettel. Und ich glaube halt, dass sozusagen, ich schätze am meisten die Menschen, die das so sehen, also die quasi nicht mit einer Erwartungshaltung so einen reintreten, von wegen, hey, wir sind jetzt das Label Freunde und jetzt erwarte ich von dir, dass das passiert. Das finde ich cool. Gleichzeitig glaube ich, dass jede zwischenmenschliche Beziehung auch wie eine Art Transaktion irgendwo ist. Das gilt leider, also das wollen viele nicht hören und muss auch nicht wahr sein, aber das ist meine persönliche Ansicht, ist, dass jede Beziehung ist transaktionsbasiert. Und der Unterschied.
Das ist der Titel der Folge. Nein, das klingt nur so witzig.
Ich weiß nicht, worauf du was willst. Wenn du einen Freund oder einen Freund hast und diese Person gibt dir nichts zurück in irgendeiner Form. Es kann Gefühlsebene sein, das kann auch was, so nach dem Motto, hier, ich weiß nicht. Hängt mit dir ab, so, ich spiele mit dir Computer. Also wenn da gar nichts kommt, so, dann ist das die meisten Freundschaften, also oft so, dass die Freundschaften dann auch irgendwann aufhören. So. Und das war für mich dann immer so der Erklärungsansatz dafür, dass auch Beziehungen nicht ewig halten. Weil die Ansprüche, die du an eine andere Person hast, dann in manchen Situationen, also erwartest du schon was, sind dann, soll ich sagen, ab irgendeinem Punkt nicht mehr erfüllt. Dass du sagst, hey, war voll cool, mit der einen Person immer feiern zu gehen, als wir 17, 18, 19 waren. Aber die Transaktion war, wir gehen zusammen feiern. Und es war halt cool. Wir haben es unendlich genossen. Ich würde die Zeit nie wieder, also nie missen wollen. Aber es ist mal 30, man geht nicht mehr feiern. Und diese Person, muss ich sagen,
geht immer noch feiern.
geht vielleicht auch nicht mehr feiern. Und man hat aber vielleicht auch keine andere Ebene, wo man sagt, hey, das ist cool, wenn wir zwei irgendwas zusammen machen und irgendeine Transaktion findet statt. Ich gebe dir was, du gibst mir was und wir haben gemeinsam coole Zeit. Und das ist für mich so immer der Erklärungsansatz gewesen für, es ist okay, wenn man halt eben Personen, Freunde, Beziehungen in welcher Form halt auch gehen lässt oder halt nicht auf ewig hält, weil man würde sonst irgendwie versuchen, irgendwas auf Krampf, irgendwas zu haben, was vielleicht nicht mehr da ist, was auch okay ist. Und wo ich immer so ein bisschen versuche, von wegzukommen, ist dieses Grundverlangen nach, ich brauche unbedingt bestimmte Menschen, um selber klarzukommen. Das ist jetzt, das hört sich komisch an, aber
nein.
Beziehen wir das nicht auf irgendeine materielle Geschichte, sondern auf eine rein emotionale Geschichte. Wenn ich weiß, ich brauche einen bestimmten Menschen in meinem Leben, um glücklich zu sein, dann ist das eine ganz, ganz, ganz starke Transaktion. So, wenn die nicht da ist, habe ich ein Problem. Das heißt, ich schaffe die ultimative Abhängigkeit zu dieser Person. Und ich glaube, was den Anfang ermöglicht der Erzählung, so nach dem Motto, du triffst eine Person 5 Jahre später und ihr habt die coolste Zeit eures Lebens, zeigt, dass da nie diese Abhängigkeit war. Sondern man kann connecten und hat eine coole Zeit, aber wenn man disconnectet, ist man nicht unglücklich. Und ich glaube, das ist so der coolste Zustand, den man haben kann, dass man für sich selber sagt, wenn ich jetzt die nächsten 3 Jahre in Einzelhaft bin, bin ich die glücklichste Person auf der Welt. Ich brauche nur mich selbst, um glücklich zu sein. Ja. Aber wenn ich möchte und wenn es die Situation ergibt, kann ich mit anderen Menschen connecten, Freundschaften, Beziehungen aufbauen, whatever. Und bin noch glücklicher und noch cooler. Mhm. Aber ich kann mich davon auch mal wieder lösen, weil es keine harte Abhängigkeit ist, keine Sucht, keine komische Beziehung, wo die eine Person die andere Person quasi in Kontrolle hat, so nach dem Motto, ohne mich bist du nichts. Und ich glaube, das ist sehr schnell toxisch und das sollte man verhindern, so dass man mein Take. Und deswegen noch ein zweiter Grund, um zu sagen, es gibt manchmal Situationen, wo man sich selbst dabei erwischt und sagt, fuck man, irgendwie habe ich mich in diese Beziehung so reingefressen und jetzt auf einmal bin ich davon abhängig. Und wenn ich da nicht, da sollte man auch sagen, hey, was ist eigentlich das Kernproblem? Ah, ich bin abhängig, weil ich habe eigentlich ein Thema, ich löse das Thema für mich, ich kann eins alleine sein. Cool. Ansonsten bist du halt ständig an so, klammerst du dich ständig an Menschen und Menschen wollen nicht, dass jemand sich an die dran klammert, weil was passiert? Der eine Mensch gibt die ganze Zeit zurück und er kriegt dann auch im Zweifelfall nichts und die Person klammert aber. Das heißt, es ist wie so ein Parasit, der an dir saugt. Klingt jetzt super fies, aber was am Ende dazu führt, dass die Person sich einfach nur davon lösen will und dann hast du ein ganz, ganz fieses Ende einer Beziehung, einer Freundschaft, whatever. Und eigentlich will man immer nur die Leute um sich herum haben, wo man sagt, hey, wenn du nicht da bist, ist auch cool. Und wenn du da bist, ist irgendwie cooler und lass uns einfach eine coole Zeit haben. So.
Ja, exakt. Darauf wollte ich, glaube ich, auch so ein bisschen hinaus. Das ist natürlich immer blöd, das für einen selber so zu sagen. Aber du hast es eigentlich ganz schön gesagt. Ich glaube, dass man so, also das ist jetzt, ich will es nicht so allgemein sagen, aber ich sage es jetzt einfach mal so. Ich glaube, dass man so richtig ehrliche, schöne, tolle Freundschaften nur führen kann, wenn du selber dein Freund bist, so, wenn du selber mit dir quasi im Reinen bist, wenn du weißt, was du kannst, wenn du deinen Selbstwert kennst, wenn du weißt, was du gut hast, was du nicht kannst, aber wenn du auch nur so ein bisschen Zweifel hast nach dem Motto, mag die Person mich wirklich, kann man mich mögen, weil ich bin doch und so, dann kann das ganz schnell, auch wenn es nur so ein kleiner Prozentsatz ist, kann das sehr schnell in dieses, was wir jetzt so toxisch nennen oder wie auch immer, so ungesund in so eine Art Abhängigkeit, wie auch immer irgendwie führen, weil ich brauche ja den anderen, um diese Lücke von mir zu füllen. Ja. Und das will nicht jeder andere mit sich machen lassen. Also die wenigsten über längere Zeit sozusagen. Wir sind keine Lückenfüller für andere Menschen, weil sie selber mit sich quasi nicht im Reinen sind sozusagen. Und da wieder, wie können wir Menschen, wir müssen Menschen dazu bekommen, dass sie selber mit sich im Reinen werden und so weiter. Aber das ist das, was ich glaube. Weil ich würde hundertprozentig sagen, da war ich mit 14 bis 18 auch anders. So, also das, so war ich ganz ich sicher glaub, nicht
28
immer.
Ich glaube, es ist 28 noch anders.
So, ne? Sondern das hat man dann irgendwann so für sich erkannt. So, ich glaube, dass du da zum Beispiel auch ein großer Part von warst, so, weil man wusste, wir hatten da mal, wo du mit Leon ein bisschen mehr gechillt, ich mit den alten Forstern und so. Aber es war klar, wir haben immer eine gute Zeit, wir gehen zum Breakdance, das war die beste Zeit der Woche, das war die beste Zeit des Lebens so ungefähr und das war cool und da war immer so drauf verlassen. Das schreiben wir uns jedes Jahr an Karneval oder an Silvester, an Silvester. Warum Karneval? So, immer so weiter, weil es einfach völlig klar ist, ich kann mich zurücklehnen, egal, die Welt kann untergehen, ich weiß, ich kann dir schreiben, alles ist cool. So, das gibt weniges, was einen mehr beruhigt als das. Es heißt nicht, dass man das braucht, das heißt nicht, oh, ohne das kann ich nicht, aber es gibt auch nichts Schöneres als Ergänzung zu dem eigenen sozusagen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen sich danach sehnen, auch sowas zu haben sozusagen. Aber ich glaube, das ist total schwer, aufzubauen. Das braucht ganz viel Langfristigkeit. Das braucht ganz viel eigene Sicherheit dann sozusagen. Auch weil, wenn das anders wäre und ich zum Beispiel dann hier reingehen würde und sagen würde, boah, hoffentlich hat Willi noch Bock, irgendwie mit mir jetzt hier Zeit zu verbringen oder wie auch immer, dann würde das kaputt machen, über lange Dauer sozusagen. Ja. Das würde nicht funktionieren. Und finde ich irgendwie ganz schön und wichtig zu erkennen, weil das macht, glaube ich, auch diese kurzfristigen, intensiven, schönen Erfahrungen, sag ich mal, dann mit so random Personen irgendwie, ne? Also das klingt jetzt so gemein, aber ich sag mal, mit entweder Schülerin oder Schüler, mit Lehrerkollege, Freundin oder Freund von Chiara, sag ich mal, so schön, weil da gar nichts davon drinsteckt. Da steckt nicht drin, ich brauche jetzt dich, du brauchst jetzt mich im Zweifel, sondern so, nehmen wir Beratungskontext, ich kann jetzt die Beratung machen, aber die kann auch theoretisch, weiß ich, jeder andere kann die auch machen und wird sie gut machen und es wird funktionieren sozusagen. Und ich bin da jetzt nicht, brauche das nicht für meinen eigenen Selbstwert, sondern nee, ich weiß, was ich kann, was ich brauche, was ich möchte und so weiter. Und das, glaube ich, gibt da ganz wenig Toxizität irgendwie rein. Und das finde ich irgendwie total schön, das dadurch erkannt zu haben, so ein bisschen nochmal, also so präsent zu haben sozusagen. Ist ja nicht so, als wäre es vorher anders gewesen, aber da mal so ein bisschen drüber nachzudenken, fand ich irgendwie ganz schön.
Ja, ich habe auch, jetzt hast du gerade gesagt, das wäre so, ob du noch 5 Minuten hast, aber
ja, klar, ich habe Zeit ohne Ende.
Okay, perfekt. Ich musste gerade mal nachdenken, wie das in
ich muss nur Vorabiturklausuren korrigieren, aber nicht jetzt.
Ich muss gerade mal nachdenken, ob das in irgendeinem Kontext anders ist. Und der einzige Kontext, der mir eingefallen ist, tatsächlich ist so das Thema Family, also so die Beziehung zwischen Eltern und Kind. Ich glaube, die ist nicht, also da ist so viel, ich sage, klingt so doof, aber es ist halt ein anderer Spielraum für eindirektionale Geschichten, so nach dem Motto, ich hatte nie den Eindruck, dass meine Eltern irgendwas zurückerwarten. Weißt du, geben und geben und geben und geben und geben und geben und solange ich da bin, ist alles cool. Solange ich mich tracken kann, ist alles cool. Oder, und ich würde das sogar so weit ziehen, so nach dem Motto, es gibt auch, und ich würde auch sagen, wenn man an einem Punkt ist, wo man sagt, hey, ich verbringe mit einer Person mein Leben, so in einer Form, eine Beziehung, einer festen Beziehung, also keine Freundschaft, wo man sagt, hey, das ist, ne, ich bin auch froh, also, wo man auch sagt, hey, ich will mit dieser Person sein, so immer, so gut es geht, so lange es geht. Ich glaube, da würde ich auch einen anderen Maßstab ansetzen und sagen, das ist nicht immer sehr transaktionsgesteuert und es ist, es ist eher so der Versuch, quasi zusammen etwas aufzubauen in einer Beziehung. Nach dem Motto, ja, jeder von uns zwei kann alleine sein, aber zusammen ist irgendwie cooler und lass uns das zusammen irgendwie cool so ein Konstrukt aufbauen, was halt irgendwie mit der Zeit auch immer stärker wird und so weiter. Und ich glaube, eben um halt auch zusammen die Kraft zu haben, zu sagen, hey, wenn man selber dann Kinder hat, kann man auch diese Einbahnstraße machen und sagen, hey, wir geben alles rein und wollen halt nicht zurück, weil wir haben uns zwei und das reicht uns quasi als Kompensation für das, was komischerweise vielleicht von Kindern nicht zurückkommt, das ist ein komisches Bild, aber ich glaube, da würde ich es vielleicht auch mal anders sehen, als...
Aber auch da, um da reinzugrätschen, aber auch da, aus der Paartherapie und so weiter und so fort, sehen wir immer wieder, wenn da auch, das hast du ja eben auch erzählt, ne, wenn da lange Zeit dieses Ungleichgewicht ist, oder wenn der eine Partner den anderen braucht, um glücklich zu sein, und der andere ist mit dem anderen einfach glücklich, dann ist das auch ein Problem sozusagen. Ja. Also trotzdem darf man da die Individuen, weil ich glaube, das ist auch häufig was, wenn also das kriege ich in meinem Freundeskreis sozusagen mit, wenn dann Menschen Kinder bekommen, ich glaube, dass man dann ganz schnell die eigenen Probleme sozusagen ausblendet, alles fokussiert sich auf das Kind sozusagen, und irgendwann, wenn das Kind dann, keine Ahnung, 15 wird oder so, oder 18 im Zweifel auszieht spätestens, merkt man so, wer ist das eigentlich, dieser andere Typ? Und wer bin ich? Was bin ich ohne Kind? Also jetzt kann ich meinen Selbstwert und so nicht mehr aus diesem Kind ziehen und geben. Guck mal, was ich für eine tolle Mutter, toller Vater bin sozusagen. Wer bin ich eigentlich und was macht mich aus und was macht mich glücklich? Ich glaube, da vor dieser Herausforderung steht jede Mama, jeder Papa. Ich glaube, es ist nicht vermeidbar. Ja. Nur ich glaube, da ist es auch wieder wichtig zu wissen, so geht's jedem, und finde einen Weg damit, irgendwie umzugehen, weil du musst es schaffen, weil sonst wird es auch da wieder schwierig in der Beziehung mit Kind und so weiter und so fort.
Ich glaube, da ist das Thema so Rollenverteilung halt super spannend, weil das ist so für mich die, finde ich, die Balance oder der Balanceakt zu sagen, man hat eine Beziehung, nicht zwangsläufig diese identische Rolle und muss sich die gleichen Themen quasi erledigen. So nach dem Motto, ist okay, wenn man unterschiedlich ist in der Beziehung, wenn der eine sich darum kümmert, der andere kümmert sich darum. Das ist völlig recht, es muss irgendwie dabei aus sein, es muss irgendwie sich für beide gut anfühlen, man muss sich selbst nicht vergessen, aber es ist auch okay.
Chiara, falls du es hörst, ist es nicht okay, zu spät zu kommen.
Okay. Aber es ist okay zu sagen, hey, eine kümmert sich um das Thema, der andere kümmert sich um das Thema, ja. Und es ist quasi nicht, es muss nicht die perfekte Transaktion sein, im Sinne von,
ja.
Sondern es muss, es kann auch eine
Wert, gleichwertig und so.
Ja, aber das, genau, das ist halt der falsche Ansatz, es muss halt nur sagen, es muss halt irgendwie, ja. Finde ich, passen zu den Rollen, die man dann einnimmt. Und sagt, wenn zum Beispiel eine Person sagt, hey, ich bin eben Hausmann und Vater und oder Hausfrau und Mutter und wie auch immer, der andere Person sagt, hey, dann mache ich ja den Job, mach das Geldthema so, dann ist das fein.
Das ist nicht vergleichbar.
Ja. Exakt, aber genau, da darf man halt eben nicht diesen Transaktionsfehler machen, so irgendwie, ich zähle das jetzt in Geld auf oder so.
Arbeitsstunden. So.
Fuck, du hast nur acht, du hast weniger
als acht. Gibt bestimmt Leute, die das machen.
Ja, ich glaube, aber das ist, glaub, das ist das, wo ich sage, das ist eben nicht dieses, wenn bei einer Freundschaft könnte man sagen, so, hey, so, wenn da irgendwie nichts mehr kommt. Und ich finde, bei der Form der Beziehung, auch bei Freundschaften, da hast du immer so ein Puffer, wo du sagst, hey, es gibt Phasen und man atmet so als Konstrukt. Das hast du bei Freundschaften auch. Ich finde, nur bei so Beziehungen brauchst du einfach, da hast du eben, wenn du es gut machst, eben eine klare Erwartungshaltung durch Rollen und du hast halt eben so ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr Bandbreite für eben diese wellenartigen Phasen, die dann kommen, wo man auch unterschiedlich viel geben kann, unterschiedlich viel nehmen kann. Und deswegen ist das für mich so leicht anders, aber im Kern halt auch nicht, wie du gesagt hast. Und das ist trotzdem eben, es muss irgendwie in beide Richtungen gehen. Es ist keine Einbahnstraße plötzlich dadurch.
Ja, total. Ich finde dieses Puffer-Argument noch ganz nett, weil da könnte man, also da kann man bestimmt fast so eine mathematische Gleichung aufstellen, so nach dem Motto, je länger eine Freundschaft, je länger eine Beziehung geht, desto größer ist auch der Puffer des Verzeihens sozusagen. Ne? Also wenn du jetzt jemanden gerade neu kennenlernst, also jetzt mal sagen wir freundschaftlich, und die Person meldet sich die nächsten zwei Wochen nicht, dann denkst du, ja gut, dann gehe ich weiter. So, wenn die Person sich dann meldet, dann kann es ja vielleicht cool sein, ist ja alles schön und so, aber dann investiere ich da jetzt nicht quasi weiter in Transaktionen sozusagen rein. Aber wenn jetzt, sage ich mal, nach 10 Jahren Freundschaft die Person sich zwei Wochen nicht meldet, dann sagst du ja nicht, ja gut, dann suche ich mir jetzt wen anders. So funktioniert es ja eigentlich. Das heißt, irgendwie ist da ja schon so ein Puffer, der irgendwie wächst. Und ich glaube, man darf da ja auch immer nicht verwechseln, es gibt ja auch da Freundschaften, die unterschiedliche Zwecke erfüllen sozusagen in irgendeiner Form. So, ne? Oder die auf unterschiedlichen Basis stehen und also ich glaube, es ist ja so komplex, dass man das nicht so einfach vergleichen kann. Zum Beispiel das mit DJ Matt bei mir, ne? Also hier mit den Bio-Buddies und so aus dem Studium. Das ist vollkommen normal, dass wir uns einmal im Quartal sehen, das ist der beste Tag unseres Lebens in dem Moment. Ja. Und danach sehen wir uns ein halbes Jahr, ein Quartal quasi nicht und schreiben vielleicht mal mehr, vielleicht mal weniger. Aber keiner ist dem anderen böse, weil das ist der Vertrag unserer Freundschaft. So, das ist so klar. So, wenn jetzt einer da irgendwie viel, viel mehr investieren würde und immer jeden Tag schreiben würde, dann wird das nicht funktionieren, weil dann würden die anderen den Druck haben, immer irgendwie darauf zu antworten. Das wäre irgendwann ungesund. Da würden dann Dinge passieren sozusagen. Und genau, anders ist es eben, wie sozusagen, zum Beispiel mit dir, ne, wenn du mir jetzt sagst, ey, yo, ich bin zwei Monate jetzt im Turtle-Mode, dann ist es so, ja, okay, ich weiß genau, was es heißt, wir kennen uns, ich weiß genau, was es bedeutet, kein Problem, ich weiß, das hat nichts mit mir zu tun, ich weiß, das hat nichts mit irgendjemand anders zu tun, ich weiß, du wirst dich melden, wenn es passt, also das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber ne, so, dass irgendwann, man kennt ja den anderen, man weiß, wen man gegenüber hat und wenn man dann ehrlich zu sich selber ist, weiß man ja auch, was braucht diese Freundschaft oder diese Beziehung, so, ne, also diese Beziehung zwischen Menschen, braucht die jetzt dringend mehr von mir? Nee, mehr von mir ist nicht das, was es braucht. Es ist vielleicht weniger von mir sogar, was es besser machen kann zwischen uns, auch wenn ich das andere eigentlich will und so, ne? Und ich glaube, dass das ja super komplex ist, was da passieren kann oder was da geschieht sozusagen, weswegen es nicht so verallgemeinerbar ist. Aber ich finde, wichtig ist immer, um das nochmal den Rahmen zu dem Anfang von vor 20 Minuten zu spannen, ich glaube, eigenen Wert kennen, eigene Bedürfnisse kennen und das eigene Handeln immer hinterfragen, also nicht immer, aber das eigene Handeln zwischendurch mal hinterfragen und zu überlegen, okay, muss ich jetzt jeden Tag schreiben oder kann ich nicht auch, oder weiß ich nicht eigentlich auch so, weil ich ja eine Person so kenne, naja, die wird gerade arbeiten sein, also brauche ich nicht fragen, was machst du gerade, sondern ich weiß, diese arbeiten, weil wir kennen uns und das ist schön, dass wir uns kennen und ich das weiß. Und ich kann dann vielleicht nach einer Woche mal fragen so, jo, wie war deine Woche, wenn ich nichts gehört habe? Ja, und dann kommt eine schöne Antwort, dann wird's cool oder wie auch immer. Und ja, das finde ich irgendwie interessant.
Ja, um das, ich finde den letzten Punkt ganz, ganz kurz. Das ist so ein bisschen nicht nur sich selbst kennen, sondern auch die andere Person kennen. Weil dann kannst du spielen. Weil dann hast du, dann weißt du auch, was erwartet die andere Person von mir. Dann weißt du, was ist unser Deal, so nach dem Motto. Ist unser Deal, wir sind jetzt Party-Buddies? Ist unser Deal, so wir reden über Emotionen und so Quatsch? Und ist unser Deal, weiß nicht, keine Ahnung, irgendwas anderes. Also, Ja. Eine von 1000 Varianten, die man so als Konstrukt irgendwie aufbauen kann. Ja. Aber dafür muss die andere Person kennen.
Oder? Richtig. Das ist zum Beispiel sowas, das ist ganz interessant, nur um das noch selbst reflektiv reinzubringen. Zum Beispiel meine Eltern haben sehr lange gebraucht, um zu lernen, ich weiß nicht, ob sie es immer noch, Grüße, ob sie es bis jetzt so richtig verstanden haben, so Geschenke, so, ne? Das ist dann so dieses, so, das ist ja jetzt schon lange nicht mehr vorgekommen, aber so mit 15, 16, 17, 18 oder so war es immer so, hey, wir haben dir hier ein T-Shirt mitgebracht und war so, ja, das ist jetzt nicht das, was ich tragen will, keine Ahnung, so. Aber dann ist bei dem anderen die Erwartung, hey, ich habe doch was Schönes gemacht. Geschenke sind etwas Positives. Ja. Also warum reagierst du nicht positiv? Das ist doch meine Erwartung. Und jetzt wissen sie mittlerweile, ja, nee, Geschenke sind nichts für den. Damit kämpfen sie, so, weil natürlich wollen sie ein Ventil haben, um positive Sachen sozusagen zu machen. Aber da geht es ihnen darum, kenne ich den anderen? Und da haben wir auch manchmal so ein kleines Thema, weil es dann quasi darum geht, dass ich dann sage, ey, aber ihr kennt mich doch mittlerweile. Also ihr wisst doch, dass das nicht das gewünschte Gefühl erzeugt. Aber ihr wisst doch, was es eigentlich bedarf. Und dann bin ich genervt, weil ich denke, ey, ihr habt es doch langsam mal gerafft. Sie sind genervt, weil sie sagen, du bist doch unser Kind. Wir müssen dir doch Geschenke machen können und du musst dich doch freuen können. Und ich so, ja, ich verstehe das alles schon irgendwie, aber wir kennen uns doch.
Ja, aber genauso weißt du halt auch, dass deinen Eltern was gibt. Es geht gar nicht so sehr um dich in der Situation. Es geht darum, dass die sich damit auch gut fühlen können. Und da könntest du auch sagen, hey, ich weiß das so sehr, dass ich so einfach für 5 Minuten tue, als würde ich es cool finden.
Auf keinen Fall, ich werde niemals lügen.
Aber es wäre eine Option.
Aber ja, ich glaube, dass das oft passiert, dass man dann oft so denkt, so, ja, wo ist der Mülleimer? Liebe Grüße, ciao. So, und das ist, da habe ich keinen Bock drauf irgendwie. Aber das ist nur das
persönliche Thema.
Ja. Ich habe noch 2 Minithemen.
Let's go.
Zwei Minithemen. Einmal, ich habe einen richtigen Postabfuck. Wir haben uns lange nicht mehr über Service-Sachen beschwert. Wir sind jetzt hier umgezogen.
Ja.
Und ich habe hier vor der Tür eine Packstation.
Ja.
Und da dachte ich so, geil. Ich musste hier mit Menschen interagieren. Jetzt wird es wieder weird. Nach 2 Stunden Podcast ist eh egal. Ich muss keinem die Tür aufmachen. Ich kann es einfach da reinliefern lassen. Kein Problem. Mega geil. So, jetzt habe ich festgestellt, dass good old Amazon eine Postnummer für eine Packstation von vor Hürth, also quasi, als ich in Hürth gewohnt habe, von vor 10 Jahren oder haben die quasi in ihrem System. Das heißt, aber diese Nummer habe ich natürlich nicht mehr. Ich habe mir einen neuen Account gemacht und so weiter und so fort und habe alles cool hinterlegt und dachte, ich kann einfach da hingehen und das lösen. Nee, stellt sich raus, die Päckchen wurden an die Packstation geliefert und dieser Code wird nur an die App gesendet, dass ich da dran kann. Aber ich muss mit meinem alten Account erst mein Gerät registrieren, damit ich da Codes auf diese App bekomme.
Ja.
Ich habe jetzt aber mein Gerät schon auf den neuen Account registriert. Das heißt, ich kann ihn nicht mehr für die alte registrieren. Oh. Das heißt, da liegen jetzt Sachen in dieser Packstation und ich komme nicht ran. Ich habe mit dem Service heute telefoniert, heute Morgen um 7. War richtig angenehm. War so, guten Morgen, ja, guten Morgen. So, dann kommen Sie da nicht ran. Da haben Sie keine Chance. Ich war so, ihr müsst doch irgendwo diesen Code haben. Ich kann euch alles verifizieren. Ich weiß meine alte Postnummer, ich weiß alles Passwörter. Macht doch einfach diese Klappe bitte auf für mich. Das muss doch jetzt nicht zurückgesendet werden. Denkt doch an die Umwelt. Ja, so habe ich nicht gedacht. Aber ne, so, das geht einem im Kopf so. Ja. Dass man denkt, macht das doch einfach auf. Nee, sie müssen jetzt den alten Account löschen lassen und dann habe ich jetzt eine Mail geschrieben, bitte löscht meinen alten Account und so weiter und so fort. Und jetzt geht es einfach zurück.
Ja.
Anstatt, dass die so einen Knopf drücken, Fach 8 bitte öffnen, ist es da drin und ich komme nicht dran. Mhm. Und dann denkst du, das ist nicht euer Ernst. Und dann musste ich erstmal googeln, Postnummer bei Amazon ändern, weil ich dachte so, ich bin doch nicht so dumm. Ich habe einfach als neue Adresse so Packstation eingegeben. Kann man ja machen.
Ja.
Packstation hinterlegen sozusagen. Und dann habe ich jetzt bei gutefrage.net die Lösung gefunden. Das ist einmal im Leben, dass man da die richtige Lösung findet sozusagen. Das Problem ist, Amazon ist mittlerweile, ich glaube, die sind da nicht so optimiert mehr für. Früher war das mal so, da wurde dann gefragt, was ist denn deine Postnummer?
Ja.
Das machen die aber nicht mehr. Sondern nur, wenn du jetzt quasi, du musst die Schritte so machen, du legst dir was in den Warenkorb, drückst auf Kaufen. Bei Lieferadresse wählst du dann eine neue Packstation aus. Und dann sagt er dir, Achtung, deine Postnummer ist XY, möchtest du die ändern? Dann kannst du sie ändern und als Standard festlegen.
Mhm.
Du kannst aber in kein Menü gehen, wo du sagst, hey, ich bin Max Pelz und das ist meine Postnummer. Warum? Was ist das für eine User Experience? Das kann doch nicht sein, dass ich nicht einfach, wenn ich Adresse, ist doch klar, wenn ich irgendwie eine Packstation hinterlege, warum ist er nicht dann wie bei Etage, warum steht da nicht Postnummer?
Ja.
Warum muss das über diesen Umweg gehen? Ich bin durchgedreht heute Morgen. Aber ja, das war meine kleine Experience mit der Post.
Okay.
Möchtest du dazu was sagen? Gut, habe ich mir gedacht. 2. Punkt. genauso unnötig, den ich dir aber erzählen wollte. Ich habe in letzter Zeit viel Podcast gehört, weil ich hier in der Wohnung viel aufgebaut habe und so ein Kram. Da habe ich viel Podcast gehört. Und viel Podcasts auch so von Leuten so Ü50, sage ich mal, so ein bisschen. Ne?
Ja, ja.
Und ich fand es irgendwie spannend. Ich möchte jetzt gar nicht vegan, nicht vegan Debatte aufmachen, ist scheißegal, können, sollen Leute machen, was sie wollen. Aber ich fand es spannend, wie bei Leuten, von denen ich die Meinung schätze, sozusagen, da hat es mich gewundert, dass in denen immer noch dieses, aus meiner Perspektive, komische Argument ist. Also, ne, man muss sagen, ich bin nicht vegan und so. Ne? Also, es ist einfach nur, dass ich mit Chiara und mit dir früher und so viel Gedanken drüber gemacht habe und so. Dass immer wieder noch diese Argumente kommen mit, aber wenn diese Veganer doch keine Wurst essen wollen, warum muss das denn so aussehen wie Wurst?
Ja.
Und denke ich mir so, also ich dachte, über diesen Punkt sind wir doch lange hinaus, dass ich so dachte, wissen wir nicht langsam, dass es halt Menschen gibt, die sagen, ich finde Fleischgeschmack mega geil, aber ich habe keinen Bock, dass dafür ein Tier stirbt, deswegen nehme ich die vegane Alternative. Ja, ja. Oder auch, um Tante Erna zu überzeugen, hier ist die Putenwurst und hier ist die vegane Wurst. Naja, ich will eine Wurst für mein Brötchen, damit ich weiß, was, also ich brauche Brotbelag. Wenn da jetzt aber ein Tofu-Klotz steht, weiß ich nicht, ist das Brotbelag.
Ja.
Wenn da aber eine Wurstscheibe ist, dann weiß ich, ah, das kommt auf mein Brot, also probiere ich das doch mal. Also allein diese beiden Cases finde ich nicht so weit weg, dass ich mir denke, krass, dass es immer noch Menschen gibt, die dann so sagen, aber warum müssen diese Veganer es dann vegane Garnelen nennen? Ja, weil ich doch damit groß geworden bin und doch weiß, wie Garnelen schmecken. Und wenn ich Bock habe, also ich jetzt nicht, aber wenn ich Bock habe auf Garnelen, dann kaufe ich mir diese vegane Garnelen-Alternative. Wir sind einfach noch nicht als Gesellschaft an dem Punkt, wo wir sagen, wir können das veganen Wurmkrümmling nennen, wie auch immer Garnelen vielleicht bezeichnet werden können oder keine Ahnung was. Oder Fischart, keine Ahnung. Ja. Also wir sind halt einfach, also ne, so sind wir ja groß geworden mit diesen Schubladen, weswegen ich total verstehe, warum diese Produkte so heißen, warum es vegane Leberwurst gibt, warum es, weil, also erstens kaufen wir das ganz häufig, weil ich es mega gut finde und total lecker und für mich das voll praktisch ist, aber ich verstehe immer noch nicht, wie sich da Leute dran, also nicht mehr, wie so Leute sich da dran so reiben können.
Ja.
Hast du da einen Take?
Ja, aber ist eher eine Buchempfehlung.
Okay.
Ich habe es mir heute als Audiobook geladen. Ich habe bisher nur einen Podcast über das Buch gehört. Das ist leider nur auf Englisch mal wieder. Ich wünsche mir echt, dass ChatGPT demnächst einfach komplette Bücher und alles übersetzt in alle Sprachen. Ist von einem Typen, der heißt Tim Urban. Mhm. Der macht so einen Blog, der heißt
Wait. Der moderiert doch immer den ESC, oder?
Auch, ja, klar. Der hat so einen Blog, Wait But Why heißt das Ding. Das ist relativ bekannt, aber und er hat dieses Buch geschrieben, das nennt sich Was ist unser Problem? So ein Selbsthilfebuch für Gesellschaften.
Klingt eigentlich sehr passend für unseren Podcast,
ja. Ja, und wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe nur den Podcast dazu gehört, zu dem Buch. Ich fand es aber spannend, weil es gab so eine Stelle, wo er von so einem Experiment berichtet und so ein bisschen darlegt, wie Menschen in bestimmten Diskussionen quasi funktionieren. Und da finde ich finde, das passt ganz gut zu diesem Thema, so nach dem Motto, Diskussion über Veganismus oder Fleischessen, wie auch immer. Und dann greifen Menschen zu solchen albernen Argumenten, wo man einfach sagt, hey, das wird drüber hinweg, das ist nicht, also können wir machen, aber es ist irgendwie nicht zielführend. Und was ich spannend fand in dem Podcast zu dem Buch, war, dass er so ein bisschen so differenziert zwischen, auf der einen Seite gibt es immer so das primitive Hirn und das nicht so primitive Hirn. Und das Interessante wiederum, was glaube ich hierzu ganz gut passt, ist, wenn es über bestimmte Themen geht, wo deine Identität so mit dran geklammert ist, das ist oft bei politischen Themen so, Religion ist ganz häufig so belegt, aber auch so ideologische Themen wie, was ist richtig, jetzt moralisch, Veganismus oder nicht, dann gibt es interessante Studien, die zeigen, bei diesen Themen hast du bestimmte Trigger, die in deinem Kopf passieren, ohne dass du es willst, die es dir super, super schwer machen, das primitive Hirn auszuschalten. Und wenn das primitive Hirn übernimmt, sie gewiss, dann kommen einfach nur noch eine Reihe von Argumenten, du klammerst dich an alles, was geht, und du bist automatisch innerlich wütend auf dein Gegenüber, weil sie dich so, so sehr triggert und damit auch persönlich angreift, indem sie sagt, warum braucht man das denn jetzt? Und andersrum. Und das passt für mich ganz gut, weil ich glaube halt, dass eben, wenn solche Argumente kommen oder solche Fragen stellen, ja, warum braucht man diese Wurst? Dann ist es einfach eine Kombination aus persönlichem Angriff, den man verspürt und eben die Übernahme des Teils deines Hirns, jetzt abstrakt gesagt, deines primitiven Hirns, was einfach nur versucht, dir das Gegenüber platt zu machen, wo es nicht darum geht, die Wahrheit zu finden, wo es einfach nur darum geht, hey, ich schmeiße alles, was ich habe. Auch wenn es so banal und so bescheuert ist, Hauptsache ich gewinne das Argument und Hauptsache ich gewinne diesen Kampf. Es geht um mich, es geht um mein Überleben, mein Individuum, meine Identität, die gerade.
Meine Überzeugung.
Ja, ja, aber es geht damit verbunden auch ich selbst. Und so nach dem Motto, es ist gerade ein Überlebenskampf, es ist keine Debatte, sondern es ist ein Kampf. Und das finde ich ganz spannend. Ich glaube, das passt ganz gut. Weil anders kann ich mir nicht erklären, wie solche Argumente
halt in die Richtung kommen. Gehen. Ja. Das finde ich nur wieder spannend, weil, wie gesagt, ich dachte wirklich. Also man kann diese Diskussion, man kann ja total vegane Diskussionen führen und so, ist ja total spannend und sollten auch keine Diskussionen verboten werden und so. Aber diese Fragestellung von Menschen, wo ich denke, ihr seid eigentlich gebildete Menschen, wo ich eigentlich sonst denke, hey, ihr seid eigentlich, ne? Und das, wie du sagst, vielleicht ist das eine Erklärung, wie du sagst, so nach dem Motto, ne? Die haben vielleicht dann zu bestimmten Themen gute Standpunkte und man denkt so, ah, cool, interessant. Aber das trifft so ihre Identität in irgendeiner Form, dass man dann so denkt, nee, da sind es nicht mehr so rationale, sinnvolle Argumente im Zweifel. Und ich will mich davon nicht freimachen, dass ich nicht auch in manche Themen vielleicht genau so da reintippen würde. Als letztes habe ich nur noch meinen gestrigen Abend, den ich dir erzählen wollte. Ich habe lange überlegt, ob ich mit großen Rap-Zeilen in diesem Podcast starte. Aber dann dachte ich, nee, das ist mir zu unangenehm. wir waren gestern hier bei Don't Let the Label Label You, wo ich, was ich von Chiara zu Weihnachten bekommen habe. Und es war richtig cool. Also, viele verschiedene Eindrücke. Erstens, es war das Spektakulum in Düsseldorf. Das ist so eine 300-Leute-Location. Aha. Kannst du ungefähr vergleichen, also so ein Jugendkulturcafé eigentlich, mit so einer kleinen Bühne und so. Und du kannst es so ein bisschen, also von den Flair der Veranstaltung, so ein bisschen wie Break the Cologne damals. Ich habe auch sofort geguckt, gibt es das noch? Aber nee, gibt es ja schon lange nicht mehr. Und ich muss noch mal zu einer Breakdance-Veranstaltung, ich habe so Bock. Also so ein bisschen, nur halt in doch deutlich uncooler. Oh, okay. Also beim Breakdance hatte ich schon mal das Gefühl, also wir waren schon die alleruncoolsten da. Also es war schon so, okay, ihr seid alle richtige Hip-Hop-Heads, ihr seid richtig cool und ich bin eigentlich der Fremdkörper, Gymnasiast, der irgendwie mal so ein Six-Step irgendwie kann und keine Ahnung was. So, und das war gestern Abend so ein ganz spannendes Publikum. Also ich habe das gestern Chiara auf dem Rückweg schon gesagt, ich hatte den Satz für mich im Podcast schon so vor, also für den Podcast fast schon vorformuliert, weil ich da so viel drüber nachgedacht habe im Abend. Es ging irgendwie von 17 Uhr bis irgendwie 10 Uhr oder so und es waren 5 Battles. Und das Publikum musst du dir so vorstellen, ganz grob gesagt, die eine Hälfte, so Kappe, Brille, Bart, was hast du für einen Pulli gerade an? Also kein Hoodie, sondern Pulli, so ein bisschen, ne? Ja, nur so ein bisschen mehr so ein Studentenpulli, so ein bisschen mehr Pulli-mäßig sozusagen. Und chillige Hose und irgendwelche Sneaker, so. Also so würde ich jetzt sagen, so klassisches Klischee-Student. So jetzt gar nicht irgendwie BWL oder irgendwas, sondern einfach nur so ein Studententyp, so ein bisschen vom Typ her. Und die andere Hälfte waren so, das klingt ganz gemein, aber so Menschen mit so sagt man da Gesichtsspastiken? Ist das die offizielle Bezeichnung? Ich bin mir nicht sicher. Mit so Zuckungen, mit so, wo du das Gefühl hast, so, yo, die haben ein hartes Drogenleben hinter sich irgendwie so, ne? Okay. Die sind, als weißt du, wenn die Leute so ein bisschen so Ticks haben, so ein bisschen zucken, so ein Pappmaul haben, die ganze Zeit immer so irgendwie so komische Sachen mit ihrem Mund machen irgendwie. Ja. Und so, wo, also da habe ich in meinem Leben genug Junkies getroffen, um zu wissen, das können Anzeichen dafür sein. Ja. Müssen es nicht sein, es können Anzeichen sozusagen dafür sein. Und das war so ein bisschen das Publikum sozusagen. Was mir am Ende so ein bisschen das Gefühl gegeben hat, so, das klingt ganz falsch, aber auch das möchte ich einfach aussprechen für dich, so, dass man das Gefühl hat, so, hier gucken sich gerade so die Oberschichtler, gucken sich gerade so die Gladiatorenkämpfe so der Straße irgendwie an und feiern das, wenn da so der Pöbel sich an die Gurgel geht, so ein bisschen. Ja, ja. Das ist so ein bisschen das ungute Gefühl, das zwischendurch da irgendwie rauskam, aber ist eigentlich Bullshit, weil auch da eben beim Battlen genug Leute dabei waren, die irgendwie Erzieher waren mit bunten Fingernägeln und irgendwelche Hipster auf, würde man jetzt irgendwie vielleicht sagen, so dass es irgendwie schon gemischt auch war. Es war nicht so, dass man wirklich jetzt das Extrembild, das ich gerade gezeichnet habe, so dann auch immer da wiederfinden würde. Aber das war so ein bisschen der Eindruck der Crowd sozusagen. Das fand ich ganz witzig. Also viele Normalos und so viele, wo man denkt, ei, ihr habt wirklich nichts anderes außer dieses Battle-Rap-Game. Ja, und leider ist es so nischig, dass da nicht viel passiert. Und jeder von euch hat die Hoffnung, der neue große whatever, wer damals aus diesen Battle-Rap-Kreisen irgendwie hochgestiegen ist. Lass es
die Tasse, dass du keinen nennen kannst.
Ja, es ist halt irgendwie so, also die ganzen alten Größen, die man da irgendwie immer so nennt. Oder wie hieß der lange für Bushido und so geschrieben hat. Und dann immer so, ach, keine Ahnung, komm nicht drauf. Ist egal. Das war so ein bisschen der Grundeindruck. Ansonsten war es wirklich so Jugendkulturcafé, so einfach voll chillig irgendwie, war total entspannt. Ich konnte immer was sehen, das war ganz geil, weil dieser Battle-Kreis in der Mitte war und ich war schon auf so einer Stufe. Das heißt, wir haben die ganze Zeit was gesehen. Das ist nicht häufig so. Und die Battles waren richtig, richtig cool. Also es hat richtig viel Spaß gemacht. Also ich glaube, für Leute, das würden diese Battle-Rap-Menschen nie unterschreiben und sie würden mich damit wahrscheinlich töten. Aber es ist halt schon ein bisschen wie Poetry Slam. So, weil das ist A Cappella-Battles quasi, ne? Das ist keine On-Beat-Battles. Okay. Das heißt, es ist alles quasi ohne Beat. Und dann ist es halt im Prinzip wirklich so, die Leute bereiten sich ein halbes Jahr, ein Vierteljahr auf die Gegner vor, schreiben ihren Text. Das ist auch kein Freestyle-Battle sozusagen, sondern ist halt quasi vorgeschrieben auf den Gegner. Und dann kommen die quasi dahin und battlen sich jeder drei Runden. So, die haben ihre drei Runden vorgeschrieben und battlen sich. Am Anfang der Runde ist dann im Zweifel so ein Freestyle-Konter. So, wenn dann quasi der andere irgendwas gesagt hat, keine Ahnung, deine Cap sitzt Chap, dann sagt er, du sagst, meine Cap sitzt Chap, aber guck mal, deine Claps
Hose sind fett. Ist lose.
Ja, genau. So. Ne, also das heißt, daran merkt man, was die eigentlich auch drauf haben im Zweifel, wenn sie spontan reagieren können, was halt immer dann voll gefeiert wird, wenn die das gut hinkriegen, weil das natürlich nicht leicht ist, wenn du deine drei Gedichte, das ist jetzt ein bisschen gemein, im Kopf auswendig gelernt hast und du bist da so aufgeregt, um dich rum stehen Leute, so mega enger Kreis, weißt du, so wie ein bisschen Break the Cologne-Feeling. Genau, und dann wird sich quasi gebattelt und das Kreativste und Beste und so, das wird dann von der Crowd quasi gefeiert oder eben nicht. Ja. Und mittlerweile ist es, glaube ich, in der Szene so, wenn ich das so beobachten habe, dass viel von diesem Judged Battles, also dass du dann fünf Judges hast, die dann so sagen, ja, deine Reimstruktur hat mir besser gefallen, du hast ihn mehr angegriffen, deswegen kriegst du den Punkt, keine Ahnung. Geht es immer mehr Richtung Unjudged Battles, weil die Leute sich mittlerweile, glaube ich, irgendwie sicher auch da, vielleicht wie in guten Beziehungen, so sind so, ey, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was der kann. Es ist so unterschiedlich oft, wie sich gebattelt wird, dass welcher betrunkene, bekiffte, random Typ Judge soll da jetzt irgendwie darüber entscheiden, so ein bisschen. Und deswegen würde das einfach so ein bisschen die Battles verzerren. Und deswegen gab es viele Unjudged Battles, was ich irgendwie auch ganz cool
fand. Was bedeutet das? Sagt, also geht's da nicht so nach dem Motto, ihr battelt euch, kommt die nächste Stufe? Das ist einfach nur Battle, danach ist vorbei.
Okay. Korrekt. Okay. Korrekt. Und dann gehst du halt quasi, ne, und du baust dir, also es ist im Prinzip so ein bisschen wie bei so einem Computerspiel, so du baust dir deinen Fame quasi auf, so, ne. Du kriegst halt bessere Gagen sozusagen für so Battles, wenn Leute dich sehen wollen, ne. Ja, okay. Also nach dem Motto, ne, dein Wert hängt damit zusammen, wie viel Klicks auf YouTube dein Battle hat und solche Sachen, ne. Also das ist so der Wert durch Fame, gemessen an YouTube, Instagram, Fan-Reactions und so weiter und so fort. Macht ja Sinn. Als Veranstalter, wenn ich sage, ich will viele Tickets verkaufen, dann buche ich mir die krassen Leute sozusagen. Und das Witzige ist halt bei Don't Let the Label Label You ist es so, dass wie damals bei Rapper Mittwoch oder der Battle Rap Bundesliga und so, du hast dann irgendwann so, naja, im Prinzip kennt man sich so. Die Leute battlen halt schon seit Jahren gegeneinander und das ist halt dann immer ganz witzig, wenn du die Insider verstehst und so weiter und so fort. Aber die Leute, im Prinzip sind die alle cool miteinander. Das sind wenig Hass aufgeladene, endlich muss es mal raus, das passiert mal, aber in der Regel sind das Homies sozusagen. Und genau, das war so ein bisschen das zu beobachten. Und das Coole war, so für uns, es gab so ein Battle, das war das zweite, weil du hast da so ein bisschen wie so bei Boxkämpfen, so nach hinten kommt das Main-Match und so weiter und so fort. Und das zweite Battle war richtig, richtig cool. Das hat uns alle so voll überrascht, weil das war ein Typ, das war, also vielleicht, irgendwer guckt das vielleicht sicher auch mal an. Das war quasi Kiruma gegen Karma. Und ich muss zugeben, ich habe beide vorher noch nicht gesehen. Ja, kein Mensch, also jetzt kennst du das. Also nichts gegen dich, aber ich, wie gesagt, ich habe dich vorher auch nicht gekannt. Und Kiruma ist so anscheinend so der neue Stern am Himmel, den die Leute so krass feiern wollen. Ich sag mal so, der sieht aus wie du in krass. Der ist einfach doppelt so groß wie du, hat keine Haare und hat also ungefähr deine Gesichtszüge. Also relativ
krasser Typ, ja.
Ja, aber jetzt kein böses Gesicht, muss ich damit sagen. Also kein Typ, vor dem man eigentlich Angst hat, aber die Statur irgendwie schon ganz schön beängstigend.
Ja, ja,
ja. Und der hatte so seinen Hoodie, wie du es manchmal auch hast, so, ne? Die Hoodie so bis hierhin auf und stand den ganzen Tag schon so da rum. Und man sieht den so und man denkt so, okay, interessanter Typ. So, und da hat man vorher schon so getuscht gehört, so, oh, guck mal, Kiruma ist auch da und so, mal gucken, was der wirklich abgibt. Gleich dreht er wieder durch und so. Das war so ein bisschen witzig, so wie in so einem Anime irgendwie, keine Ahnung. Und dann ging das Battle so los. Karma ist so ein älterer Typ, also nicht älter, aber der ist schon länger in der Szene und so weiter und so fort. und hat richtig stark losgelegt. Und dann kam dieser Kiruma-Typ und hat erstmal so relativ leise dann irgendwie ihn so ein bisschen so, yo, jetzt erwartest du hier das und das. Und keine Ahnung, hat irgendwie so ein bisschen entspannt vor sich hingerappt, sodass sie aus dem Publikum schon so, lauter! Und dann so, psch, 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 wart doch ab, gleich passiert's doch, so ungefähr. Alle wussten schon, was gleich passiert. Und dann ist er völlig durchgedreht. Das war so geil, wie so richtig cool, Sabash-mäßig hat er ihn völlig wahnsinnig auseinandergenommen. Und es hat richtig Spaß gemacht zu sehen. Ja, es hat einfach viel Freude bereitet. Ich weiß nicht, ob man das, ich glaube, ich kann das, egal was ich sage, ich kann es nicht so rüberbringen sozusagen. Aber dadurch war es für mich so krasses Battle, weil er hatte, kam er sich dann darauf herausgefordert gefühlt und war dann so, und hat sich das so gesteigert. Und das war ja, so ein Battle, wo am Anfang vorher gar nicht alle so gesagt haben, oh, das ist das, weswegen ich hier bin. Und am Ende sind, glaube ich, alle rausgegangen und gesagt, das war das Battle des Abends. Und das war irgendwie die coole Überraschung. Und ja, ansonsten war es, genau, waren viele Pausen drin zwischendurch. Also es war, wir haben, glaube ich, es waren immer zwei Battles und dann war, glaube ich, immer so eine Stunde Pause. Was? Und das ist halt echt so ein bisschen.
Da, wie lange hat es da gedauert?
Ja, ich glaube so 45 Minuten. Es waren fünf Battles und wir waren von 17 bis 10 Uhr da.
Okay.
Also fünf Stunden, fünf Battles, ungefähr halbe Stunde,
ja, ja.
Zweieinhalb Stunden, ja, es kommt ungefähr hin, zwei Pausen, so grob, ja. Das war zu lang, weil ich habe das erste Mal seit langem wieder, seit Sunny damals, wieder Leute umkippen sehen. Also es war so viel Gras in der Luft, ich glaube, so viel Drogen im Körper dieser Menschen. Das neben mir ist einfach jemand umgefallen. Oh. Also erst vor, eine Stunde früher ist irgendwer hinten umgefallen. Und dann war so, wir brauchen Sunny, so mitten im Battle. Und dann alle sind so drin und dann ist es auf einmal so, Sunny, wir brauchen einen Sunny. Und das ist ein bisschen unangenehm, weil die Luft war halt super schlecht und viel Drogen da im Spiel. Und dann wird der Typ so rausgetragen und dann eine Stunde später neben mir so ein unauffälliger kleiner Typ irgendwie und dann hat er so seine offenen Augen und ich bin so, hey Brudi, wach mal auf, ich will jetzt hier keine große Szene machen und dann waren da zum Glück noch so andere und dann war so, ja sorry, leider ist hier noch einer und dann war so, immer in meinen Battles, die haben sich voll aufgeregt, also der eine hat sich voll aufgeregt, weil das schon mal passiert ist und so. Und das, ach, ja, das war so ein bisschen unangenehm, der konnte noch nicht mehr gehen und das war dann irgendwie so, und da, wo man dann immer so denkt, krass, wie. Also ich kann das nicht, also wie soll ich sagen, man selber denkt ja, okay, ich bin auch hier in dieser schlechten Luft, aber merke ich nicht, wie scheiße es mir geht, geht dann irgendwie raus? Wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, aber irgendwie fand ich das beeindruckend, dass zwei Leute an so einem Abend einfach umkippen, was ich vorher bei solchen Abenden ja nie sehe, wo ich immer dachte, okay, was ist der Faktor, der neu ins Spiel kommt? Drogen, glaube ich, ist ein großer Faktor.
Ja, ja.
Aber eigentlich ist das der einzig neue Faktor, weil alles andere, stickiger Raum, fünf Stunden, haben wir alle schon erlebt und das sind trotzdem nicht irgendwie die ganze Zeit Leute umgekippt. Deswegen war das so meine, oder vielleicht auch die aufgeheizte Stimmung.
Oder das Vegane und die Energie ist ihm ausgegangen.
Vielleicht, vielleicht hat er zu gesagt. Viel vegane Leberwurst gegessen.
Oder die Eltern haben vergessen zu tracken. Ah, scheiße, ey, hätten das gewusst. So.
Hätten wir seine Werte getrackt, hätten gesehen, dass der Herzschlag geringer wird.
Heute week.
Ja, auf jeden Fall ging es am Ende wieder allen in Ordnung und dann war alles easy. Ja, auf jeden Fall war das echt cool. Kann ich nur mal empfehlen. Und ich bin ganz gespannt, diese Battles dann auf YouTube mal zu sehen und dann zu gucken, wie waren die, weil es ist ja was anderes, ob man
auf der Bahn war oder nicht. Klar. Cool, yo.
Yes. That's all I have on my vorbereitete Liste für heute.
Weiß. Ich glaube, stabile Länge, oder?
Ich glaube, stabile Länge. Weiß. Einer 200. Folge würdig, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Würde ich sagen. Okay. Dann packen wir es, oder?
Yes, sir.
Alrighty. Einen schönen Abend und tschüss.
Ciao.